Ansonsten ist es so, dass tatsächlich an ganz vielen Fronten Ahnungslosigkeit wirklich herrscht. Dass man tatsächlich nicht genau weiß, was eigentlich los ist.
Willkommen zum Tabatacast 134. Das heutige Thema sind Geheimdienste und ich sitze hier bei Pavel. Hallo Pavel.
Hallo Maha.
Ja Pavel, wir haben zwar schon öfter gepodcastet, aber nicht jeder wird sich erinnern. Wer bist du überhaupt?
Ja, wer ich bin? Ich bin einer der 15 Piraten, die seit jetzt über 2 Jahren im Berliner Abgeordnetenhaus sitzen. Und da bin ich unter anderem Mitglied des Verfassungsschutzausschusses und der G10-Kommission. Mhm. Was letzteres ist, kommen wir bestimmt.
Musst du da noch erklären, drauf, ja. Genau. Also beschäftigt sozusagen beruflich kann man ja nicht sagen, weil es ja ein Freizeitparlament ist. Also in deiner Freizeit mit Geheimdienst.
Naja, es ist ein Halbtagsparlament. Also es ist jetzt, also Freizeit würde ich das jetzt nicht nennen.
Stimmt, aber da gibt es eine Abstufung. Freizeitparlamente sind die BVV, ein Halbtagsparlament, also die Bezirksverordnetenversammlung in Berlin. Und das ist ein Halbtagsparlament.
Ja, genau. Also ich bin schon, kann man sagen, halbtags zumindest Politiker.
Mhm. Machst du sonst so im Leben? Wenn du nicht Politiker bist?
Naja, ansonsten bin ich noch Softwareentwickler und Unternehmer.
Mhm. Ja, sag aber doch gleich
darf, eine. Ja, nein, das Ding ist so, ich darf, muss halt beide Sphären, muss ich halt auseinanderhalten und darf das sozusagen nicht vermischen. Das heißt, wenn ich als Abgeordneter unterwegs bin, darf ich irgendwie keine Werbung für meine Firma.
Okay, verstehe ich. Ja, ist klar. Du bist ja jetzt als Abgeordneter hier. Genau. Da müssen wir nochmal einen extra Podcast machen in einem anderen.
Genau.
Über deine Firma. Die ist nämlich auch nicht uninteressant. Aber gut, das müssen die Leute dann selber herausfinden. So, jetzt also als Abgeordneter und da beschäftigst du dich eben mit Geheimdiensten. Aber nicht nur, du hast ja auch andere Aufgaben.
Ne? Ja, ich bin auch noch Mitglied im Wirtschaftsausschuss bzw. Wirtschaft, genau. Forschung und Technologie und im Unterausschuss Beteiligungsmanagement und Controlling, wo ich für die Kontrolle der landeseigenen Unternehmen mit zuständig bin. Also alle Landesbeteiligungen. Das heißt, ich bin sozusagen Kontrolleur und in dem einen Bereich, wie gesagt, ja, landeseigene Unternehmen, in dem anderen Bereich bin ich sowas, was man gemeinhin als parlamentarischer Geheimdienstkontrolleur bezeichnet.
Aha, also in jedem Fall halt Kontrolle.
Ja.
Und wieso hast du gerade diesen Themenbereich ausgewählt? Ich vermute mal, dass ihr ja da so ein bisschen frei wart, eure Themenbereiche auszuwählen, als ihr losgelegt habt. Oder war das ein Thema, was keiner machen wollte? Und da hast du gesagt, naja gut, eigentlich interessiert es mich nicht.
Nee, das Interesse war schon da. Also definitiv natürlich Sicherheit, Sicherheitspolitik, Innenpolitik und ich habe aber auch, wie gesagt, unter anderem aus zeitlichen Gründen und aber auch natürlich, um mal zu erfahren, was denn da so hinter den geschlossenen Türen so vor sich geht, weil natürlich ist es immer reizvoll und interessant, Einblicke in Geheimnisse zu bekommen. Das hat natürlich seinen Reiz, keine Frage. Wow. Ich habe halt in dem Bereich einfach auch vorher eine ganze Menge gemacht. Das war halt auch immer so ein bisschen mein Steckenpferd, wenn man so will. Und das war deswegen eine ganz gute Gelegenheit. Das passte ganz gut dort einfach mal zu gucken, wie sich meine Vermutungen oder die Informationen, die ich vorher hatte, dann dort bestätigen würden oder ich vielleicht meine Kenntnisse da irgendwie einsetzen könnte.
Und wie kann man global das sagen? Hat sich was bestätigt oder war alles ganz anders? Oder?
Es war schon alles ziemlich anders, als ich das vorher so gedacht hatte und als die meisten Menschen wahrscheinlich denken, dass es ist. Also ich musste schon viele meiner Vorurteile einfach revidieren. Die hatten halt keinen Bestand, was vielleicht ein bisschen auch mit einer speziellen Berliner Situation zu tun hat, weil in Berlin vor über 10 Jahren der Verfassungsschutz zerschlagen wurde wegen zu vieler Skandale und die Hälfte der Leute entlassen wurden und das Ganze dann neu gegründet wurde als Abteilung der Innenbehörde. Mhm. Und da hat man halt dann auch zur Chefin dann eine Datenschützerin gemacht und insofern ist vielleicht der Berliner Verfassungsschutz nicht ganz typisch für alle Verfassungsschutzbehörden, wobei so groß die Unterschiede dann auch nicht sind, aber wie gesagt, in Berlin wurde halt mal durchgegriffen und ziemlich aufgeräumt, sodass es da jetzt so viel an Skandalen und Aufräumen nicht wirklich gehabt, weil zu meinem Erstaunen sich zumindest gegenüber mir als Parlamentarier der Verfassungsschutz unglaublich offen und transparent erwiesen hat, was ich nicht gedacht hätte.
Und ihr habt da jetzt ja 2 Kommissionen, also einmal eine.
Genau, es gibt einmal den Verfassungsschutzausschuss, das ist sozusagen das parlamentarische Kontrollgremium, was gesetzlich vorgeschrieben ist, was in Berlin auch noch öffentlich tagt. Das gibt sonst nirgendwo, dass die Sitzungen öffentlich sind, außer in Berlin. Mhm. Wobei es natürlich auch geschlossene Teile gibt, wenn es dann so um Namen geht. Also der Verfassungsschutzausschuss ist sozusagen das parlamentarische Kontrollgremium. Und dann gibt es noch die G10-Kommission. Das ist eigentlich so etwas Ähnliches wie ein Gericht. Sowas wie, ich sag mal, Amerikanern hat man das jetzt, diese FISA Courts, von denen Geheim gehört. Gerichte. Genau. Und das ist, wenn man so will, die G10-Kommission ist so eine Art Geheimgericht, was aber auch vom Parlament besetzt wird, wobei dort jede Fraktion Vorschlagsrecht hat, aber es müssen keine Parlamentarier sein, die in der G10-Kommission sitzen. Und die G10-Kommission, die heißt deswegen G10, weil sie nach Grundgesetz Artikel 10 Post- und Telekommunikationsgeheimnis dort halt darüber zu befinden hat, wenn jemand abgehört werden soll, dann muss diese Kommission dem zustimmen. Sonst darf der Verfassungsschutz nicht die betreffende Person nicht abhören.
Ja. Also das ist aber das ist ja, das wird ja dann wahrscheinlich trotzdem nicht wie ein Gericht verhandelt, sondern es wird wahrscheinlich also es gibt da nicht einen Ankläger und einen Verteidiger und einen Richter.
Nein, nein. Also das ist so ein Prozess, also vom Prozess her, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gleich schon am Anfang beleuchten sollen, weil das ist ein recht länglicher Prozess, den es sich aber trotzdem lohnt, mal zu schildern. Aber vielleicht nochmal 2 Schritte zurück und nochmal ein paar grundsätzliche Dinge, die ich vorab loswerden will. Also zum einen muss ich natürlich ein bisschen aufpassen jetzt bei diesem Podcast, weil all die Dinge, also gerade in der G10-Kommission, aber auch viele Dinge, die mir da zur Kenntnis gelangt sind, sind halt als geheim eingestuft. Und ich musste halt, bevor ich mich habe in diese Gremien wählen lassen, also da wird man im Gegensatz zu anderen Ausschüssen, muss auch das Parlament die Mitglieder dort wählen, das ist dort halt sagen etwas Besonderes, musste ich halt unterschreiben, dass mir bewusst ist, dass wenn ich dort was verrate, das mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden kann. Ich kenne zwar jetzt keinen Fall, wo das mal wirklich vorgekommen wäre bei Parlamentariern oder bei Mitgliedern solcher Gremien, aber wie gesagt, deswegen muss ich mich da an muss ich mich zumindest ein bisschen in Acht nehmen. Die andere Sache vielleicht noch grundsätzlich, weil Begriff Geheimdienste. Eigentlich haben wir in dem Sinne in Deutschland nicht wirklich Geheimdienste, sondern es gibt halt so auf der Skala, sag mal, gibt es halt einmal Nachrichtendienste, dann gibt es Geheimdienste und dann Geheimpolizei. So, das ist zwar jetzt, die Übergänge sind zwar fließend.
Geheimpolizei haben wir ja in Deutschland nicht.
Naja, da kommen wir.
Na gut.
Es hat schon in den letzten Jahren ich war sehr erstaunt, was die Polizei, was der polizeiliche Staatsschutz auch alles darf und wie nah wir eigentlich tatsächlich schon in manchen Bereichen an einer Geheimpolizei sind. Aber vielleicht noch mal kurz die Unterschiede. Nachrichtendienst. Obwohl die Begriffe auch oft durcheinander gehen, aber sagen bei der reinen Lehre Nachrichtendienst ist halt ein Dienst, der darf nur ausspähen, der darf nur zuhören, Informationen beschaffen, darf aber nicht eingreifen.
Ja.
Ist sozusagen kein Mitspieler, sondern nur Zuschauer.
Das macht er aber meistens im Ausland. Also Nachrichtendienste machen ja keine Inlandnachrichten.
Doch, 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 doch. Wir haben in Deutschland das sogenannte Trennungsgebot. Das gibt es nur in ganz wenigen Ländern, also in der Schweiz beispielsweise gibt es das auch. Die meisten anderen Länder haben schon Geheimdienste, die bestimmte Eingriffsbefugnisse haben. Die dürfen also auch mitmischen, also die in einem bestimmten Rahmen. Während in Deutschland tatsächlich das offiziell so ist, dass die wirklich nichts dürfen, außer Informationen sammeln und die dann natürlich gegebenenfalls weitergeben, aber sich einmischen dürfen dann nur andere Behörden. Und bei Geheimdiensten, wie gesagt, die dürfen dann halt auch so, ja, wie man das so kennt von James Bond, Lizenz zum Töten und so und versuchen dann den Lauf der Dinge mit allen möglichen geheimdienstlichen Mitteln zu beeinflussen, aber eben ohne sich dabei erwischen zu lassen. Und bei der Geheimpolizei, eine Geheimpolizei hat halt eben auch polizeiliche Befugnisse, das heißt, die kann halt auch Zwang ausüben, das heißt, die kann halt dann tatsächlich kommen und Wohnungen offen durchsuchen, Menschen verhaften, verhören, und so weiter. Das sind sozusagen, wenn man so will, die Abstufungen auf dieser Skala, so von, ich sag mal, nur zugucken bis so mehr oder weniger offen mit Zwang vorgehen.
Gut, aber was gibt es jetzt davon in Deutschland? Also wie gesagt, Geheimpolizei kann ich mir ja nicht so richtig vorstellen. Aus der Lehre der Vergangenheit, also sagen wir so, aus der Geschichte wird man eher die Lehre gezogen haben, dass wir in Deutschland keine Geheimpolizei mehr wollen. Und Nachrichtendienste, meines Wissens gibt es das nur für fürs Ausland, also den Bundesnachrichtendienst. Und nein, Geheimdienste, gut, da würde ich sagen, der militärische Abschirmdienst ist ein Geheimdienst und der Verfassungsschutz ist ein Geheimdienst oder die Behörden für Verfassungsschutz sind ja mehrere.
Ja.
Nein, es sind, aber du kannst es am besten, das ist jetzt meine leidenschaftliche Ansicht.
Es sind tatsächlich
Wikipedia, jetzt erklär es mir richtig.
Ja, nein, es sind tatsächlich alles Nachrichtendienste. Mhm. Also alle drei haben eigentlich keine Eingriffsbefugnisse und sind also von der Theorie her dürfen sie eben nur Informationen sammeln und die dann an Regierung, Verwaltung und Öffentlichkeit weitergeben. Und handeln müssen dann andere.
Okay, ja gut, okay.
Das, das ist aber schon eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die den meisten Leuten nicht klar ist, aber selbst bei so ganz einfachen Dingen, also wenn beispielsweise der Verfassungsschutz jetzt mitkriegt, da baut jemand gerade eine Bombe, so, dann darf der nicht irgendwie jetzt da hingehen und die Leute verhaften, so, sondern er muss dann halt die Polizei rufen und sagen, da sind Bombenbauer, verhaftet die mal bitte, so. Also, ja,
gut.
Naja, das ist.
In Deutschland darf aber eigentlich jeder andere verhaften, wenn Gefahr im Verzuge ist. Was man üblicherweise nicht macht. Also, da gibt es ja den Tipp: Don't try it home. man sich da am Rande der. Also Freiheitsberaubung ist halt strafbar. Aber wenn Gefahr im Verzuge ist, kann man schon sagen: So, jetzt ist aber hier Schluss.
Ja. Gut, nur. Wie gesagt, gut, diese, ich sag mal, Jedermann-Befugnisse hat natürlich auch dann entsprechend jeder nur. Nur ist es beim, wie gesagt, wenn ich jetzt erfahre oder Kenntnis davon habe, marschiere ich ja jetzt nicht irgendwo rein in eine Wohnung und nehme jetzt jemanden fest. So, und das, wie gesagt, diese Befugnisse hat halt einfach keiner der drei Dienste, also weder wenn jetzt, ich sag mal, jemand vom Verfassungsschutz oder vom militärischen Abschirmdienst oder vom Bundesnachrichtendienst bei dir vor der Tür stehen würde und sagen würde, was er nicht tun würde, aber angenommen, der würde jetzt sagen, schönen guten Tag, ich bin hier von Dienst XY und möchte jetzt in ihre Wohnung so, dann würdest du einfach sagen, wie bitte, tschüss. Und
allerdings.
Ja, also es ist, da haben selbst, was weiß ich, einen GEZ ein, also die haben sagen eher weniger als irgendwelche, weniger Befugnisse als GEZ-Kontrolleure oder
Okay, ja. Na, das ist ja beruhigend. Aber ich dachte immer, dass da doch ein Unterschied besteht zwischen dem BND und den anderen. Also der militärische Abschirmdienst, der ja eben auch Spionage abwehren soll, daher der auch der Name, der muss doch da irgendwie möglicherweise operativ tätig werden.
Der ist, nein, also die, wie gesagt, die sammeln auch nur Informationen. So, sind natürlich Militärs.
Ja, genau.
Auch Truppen, aber im Wesentlichen sammeln die halt, also was der militärische Abschirmdienst im Wesentlichen macht, ist zu gucken, dass innerhalb der Bundeswehr nicht irgendwelche Extremisten beispielsweise so dort zu Berufssoldaten werden oder Karriere machen. Das ist, glaube ich, eine der Haupttätigkeiten in dem Bereich, weil natürlich schon auch gerade aus der rechten Ecke natürlich Waffen und Militär und so, da gibt es halt schon durchaus Leute und da das ist zum Beispiel eine Aufgabe, wo die halt gucken, wenn jetzt jemand Berufssoldat werden will oder auch sagen, dass sie halt teilweise auch dann verhindern, dass jemand den Umgang mit der Waffe erlernt, wenn die wissen, der führt da nichts Gutes im Schilde. Das ist ein sehr, jetzt in Friedenszeiten eigentlich der größte Teil, was der Bundesnachrichtendienst macht, plus natürlich dann so allgemein militärische Aufklärung, welche Fähigkeiten potenziellen Fähigkeiten haben die Gegner jetzt, welche gegnerische Waffensysteme und.
Ja.
Aber ja, insofern, aber die gehen auch nicht, auch der Bundesnachrichtendienst schickt normalerweise keine Leute in gefährliche Situationen. Das hat man halt auch mitbekommen, das ist nicht so, dass, also mit James Bond hat das alles relativ wenig zu tun, was der macht.
Naja, na, ich vermute auch mal, dass die Mitarbeiter des britischen oder der britischen Geheimdienste, die im Ausland operieren, nicht so operieren wie James Bond. Ne? Also ich glaube, das ist... man weiß es nicht. Also beim CIA würde ich noch sagen, okay, da gibt es so gewisse Geschichten, die wir alle gelesen haben, also jetzt nicht nur aus Romanen, sondern aus Dokumentationen, gerade in Südamerika sehr ordentlich operativ gehandelt wurde. Aber das, ich weiß es nicht.
Ja, also wie gesagt, das ist auch, was ich halt aus eigener Erfahrung kenne, ist jetzt der Berliner Landesverfassungsschutz. Da kann ich das Ganze sehr gut einschätzen. Alle anderen Dinge kriegt man natürlich auch mit, weil die gesetzlichen Grundlagen sind zum Teil ähnliche. Es bleibt nicht aus, dass man auch mitbekommt, wie ist das in den anderen Diensten, wie ist es im Bund, wie ist es in den anderen Ländern. Aber das sind mehr so Erfahrungen aus zweiter Hand, die ich habe, während ich in Berlin doch eine Menge eigentlich ziemlich viel gelernt habe.
Ja. Ihr seid ja auch nur zuständig für den Berliner Verfassungsschutz.
Genau. Als Landtagsabgeordnete,
Und sonst ja noch für keine Behörde, ne? Da gibt es keine.
Nee.
Also, das heißt, also es gibt zwei ganze Ausschüsse, die sich alleine mit einer Behörde beschäftigen.
Ja.
Na gut, das muss ja besonders gut kontrolliert sein.
Die ist auch, ich würde sagen, das ist vermutlich von der auch im Verhältnis zur Zahl der Mitarbeiter die bestkontrollierte Verwaltung im Land Berlin ist. Und wo auch tatsächlich wir als Parlamentarier die meisten Kontrollbefugnisse haben. Das hat mich halt auch erstaunt. Also oft bin ich, weiß ich, in anderen Ausschüssen wenn ich im Beteiligungsmanagement und Controlling da irgendwelche Vorstände jetzt von Unternehmen sitzen oder ich dann vom Finanzsenat irgendwas haben will und das ist wieder zäh, dann der Verfassungsschutz einfach transparenter als jedes dieser landeseigenen Unternehmen, so jetzt für mich als Abgeordneter, weil da habe ich gesagt, wesentlich mehr Befugnisse und die gehen tatsächlich so weit, man muss jetzt unterscheiden, einmal Verfassungsschutzausschuss und G10-Kommission. Wenn es ums Abhören geht, ist es so, dass wirklich wir alles kontrollieren dürfen, im Sinne von alles. Das heißt, auch dort die technische Anlage, wir könnten wenn es sein müsste, in den Quellcode hineinschauen, uns die sämtliche Akten, wie gesagt, angucken, was wir, gut, also tatsächlich, was das angeht, so haben wir die Dinge auch in Augenschein genommen. Also wir haben auch das Recht, die Behörde zu betreten, dort mit sämtlichen Mitarbeitern zu sprechen. Jetzt vom G10-Bereich spreche ich jetzt. Also die sind sehr, sehr weitgehend dort, die Befugnisse, die man gespart hat als, als Kommission und als Ausschuss eben, beziehungsweise als Kommission sogar, gibt es nicht einmal die Möglichkeit, also sind diese insofern absolut, dass nicht einmal jetzt die Regierung sagen kann, nee, wollen wir nicht. Beim Verfassungsschutzausschuss gibt es immerhin noch die Möglichkeit, dass so dort der Senat sagt, aus irgendwelchen wichtigen Gründen genehmigen oder widersprechen wir dem, ist aber noch nie vorgekommen.
Ah ja, gut. Sind denn die Mitglieder dieser beiden Kommissionen oft die gleichen oder ist das so?
Es gibt eine gewisse personelle Überschneidung, aber es ist keine Identität. Also der sagt, die G10-Kommission ist eben auch kleiner, da ist aus jeder Fraktion nur jeweils eine Person drin, während der Verfassungsschutzausschuss halt die Mehrheiten abbildet im Abgeordnetenhaus und insgesamt 9 Mitglieder hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja.
Ah ja. Ja. Und wie ist da jetzt die Arbeitsweise? Wie kann man sich das vorstellen, dass da jetzt kontrolliert wird? Also vielleicht fängst du mit dem Kontrollgremium an und das G10 kann man ja dann nochmal extra machen.
Ja, beziehungsweise, ja, gut. Verfassungsschutzausschuss selbst ist halt im Prinzip wie jeder andere oder parlamentarische Ausschuss. Da ist es so, gut, der tagt halt nur einmal im Monat. Im Gegensatz zu den größeren Ausschüssen, die zweimal im Monat, also in Berlin jetzt tagen. Und der folgt da ganz normal der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses. Das heißt, jede Fraktion kann Besprechungspunkte anmelden zu Themen, über die sie reden will. Dann gibt es immer einen Punkt besondere Vorkommnisse, so wo halt ja die Parlamentarier auch informiert werden, wenn irgendwo was gerade passiert ist und dort Dinge dem Verfassungsschutz bekannt geworden sind. Passiert teilweise öffentlich, teilweise werden dann in nicht öffentlicher Sitzung dann noch weitere Informationen vertieft. Also es ist meistens so oder häufiger so, dass in öffentlicher Sitzung beispielsweise Namen nicht genannt werden. Wobei das, also manchmal werden auch durchaus Namen genannt in öffentlicher Sitzung, aber tendenziell werden dann halt in nicht öffentlicher Sitzung dann nochmal die Dinge mitgeteilt, wo halt der Verfassungsschutz befürchtet, dass da die Quellen irgendwie bekannt werden könnten, wenn das offen besprochen wird, weil die halt zum einen durch V-Leute Informationen sammeln, zum anderen durch, in bestimmten Fällen dann eben durch Telekommunikationsüberwachung und natürlich auch aus offenen Quellen. Aber ja, das wird dann in der Regel dann auch offen geschildert. Das heißt, da im Ausschuss, also was wir zum Beispiel konkret gemacht haben, am Anfang interessierte mich halt das Thema V-Personen einfach sehr, weil ich hatte, als ich da rein, also kaum wurde ich reingewählt, passierte halt, kochte die NSU-Geschichte hoch und dann war natürlich auch die Frage, so, da spielten dann halt sehr schnell natürlich auch V-Personen eine Rolle und dann gab es halt ja verschiedene Skandale und dann wollte ich halt einfach wissen, so, was hat es mit den V-Personen, mit den V-Personenwesen eigentlich so auf sich und habe mir dann unter anderem zur Vorbereitung geguckt, was gibt es denn eigentlich an Literatur und da stellt man dann fest, da gibt es eher wenig so offen und ich Beste, was ich da gefunden habe, war ein Buch von Rolf Gössner, der, glaube fast 40 Jahre lang vom Verfassungsschutz überwacht wurde und ganz viele Bücher auch geschrieben hat über die Sicherheitsbehörden und unter anderem eben auch ein Buch speziell über V-Leute. Mhm. Und ich habe dann unter anderem auch sein Buch herangezogen und mal geguckt und generell geguckt, okay, was sind denn da die Probleme und Skandale, die da bisher aufgetreten sind, und besteht die Möglichkeit, dass diese Skandale jetzt auch möglicherweise unter meiner, sozusagen unter meinen Augen gerade stattfinden, und wie kann ich das halt unterbinden und welche Probleme gibt es halt noch, und im Wesentlichen, also ich hatte mir dann so eine Liste gemacht, so wo die üblichen, also teilweise natürlich die üblichen Kritikpunkte dann zu finden waren, denen ich dann nachgegangen bin. Also einmal, dass durch Bezahlung gefährliche Strukturen und Personen gefördert werden durch das Geld. Dann, dass der Verfassungsschutz im Prinzip durch V-Leute in Führungspositionen gefährliche Organisationen steuert. Dann, dass er Ausstiegswillige vielleicht vom Ausstieg abhält. Dann, dass er letztlich Kriminelle vor Strafverfolgung schützt. Dann, dass er sozusagen V-Leute auch durch Straferleichterungen in seine Dienste presst. Dass er die Arbeit der Polizei sabotiert und im Endeffekt vielleicht durch V-Leute viele der Gefahren erst schafft, die er zu bekämpfen vorgibt. Das sind so die, ich sag mal, die üblichen Dinge, oder die sozusagen, das war sozusagen mein Fragenkatalog oder mein Kritikkatalog, mit dem ich dort reingegangen bin und mir gefragt habe, okay, ist das so? Und wir haben dann auch alle Fraktionen zusammen irgendwie hunderte von Fragen zu dem Komplex gestellt, die auch dann überwiegend nicht alle öffentlich bekannt geworden sind. Aber ich habe dann natürlich schon auch Einblicke bekommen, jetzt nicht direkt interessanterweise in jetzt die V-Mann-Akten des Verfassungsschutzes, sondern V-Mann-Akten des Staatsschutzes in anderen Zusammenhängen, sodass ich halt eine Reihe von tatsächlich auch V-Mann-Akten gelesen habe. Ich weiß, ich kenne zwar jetzt nicht die Namen der V-Leute, aber ich weiß ungefähr, wie viele es gibt davon in Berlin, in welchen Bereichen. Ich kenne auch die Vergütungsstrukturen, also ich weiß, wie viel dort bezahlt wird beispielsweise, und ich kenne halt die ganzen Prozesse, wie das mit der Anwerbung läuft und was dann letztlich in diesen V-Mann-Akten alles drinsteht, plus halt den rechtlichen Status.
Und wie sind so dein, was ist jetzt so dein Eindruck, diese Frage, die du genannt hast, ist da, stellt sich das Ganze, haben sich deine vielleicht kritischen Erwartungen zum Teil erfüllt, oder kann man das so, sagen wir mal, pauschal sehen?
Also tatsächlich muss ich sagen, und ich kann jetzt an der Stelle wirklich nur von Berlin sprechen, wie gesagt, es kann sein, dass das in anderen Ländern oder im Bund oder auch jetzt bei der Polizei doch noch anders aussieht. Aber wie gesagt, sind die einzelnen Punkte tatsächlich durchgegangen, und bei der Bezahlung muss man sagen, die Beträge, die gerne mal immer wieder durch die Presse kursieren, und es gab auch vor der Zerschlagung des Berliner Verfassungsschutzes, gab es ja auch mal so irgendwie kursierten Zahlen von mehreren hunderttausend D-Mark damals, die an eine V-Person gezahlt worden sind, damit die untertauchen kann. Da kann ich sagen, also sagen, ich würde für das Geld, was man als V-Mann bekommt, morgens nicht aufstehen. Das Ding ist halt auch, es gibt halt gesetzliche Regelungen, weil das Absurde, also ich muss dann kurz mal vielleicht noch auf das Rechtliche eingehen, weil was halt total absurd ist, ist, V-Personen, so wie sie offiziell heißen, sind halt freie Mitarbeiter des Staates. So. Aber sie sind weisungsgebunden. So ist schon mal freier Mitarbeiter, weisungsgebunden. Okay. So. Und beim Verfassungsschutz müssen die V-Personen in der Regel eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, wo dann drin steht, sie haben sich streng an die Weisung zu halten. Bei der Polizei ist es anders, da ist es meist nicht üblich, eine zu unterschreiben. So. Und das Abgefahrene ist, dass halt haftungsrechtlich, weil sie ja sozusagen sich an Anweisungen halten müssen, können wir gleich mal eine Pause machen, um Getränke nachzufüllen, aber ich mache vielleicht das Ganze noch mit den Rechten kurz fertig. Also das Verrückte ist, dass V-Personen haftungsrechtlich damit Beamte sind, weil sie sagen, im Staatsauftrag handeln, personalrechtlich aber nicht einmal Dienstkräfte sind. So, ob sie jetzt Amtsträger sind, ist umstritten, tendenziell eher nicht, aber sie gehören in den Kreis der für den öffentlichen Dienst besonders verpflichteten Personen, für die so Gesetze gelten wie hohe Strafen im Falle der Bestechung. Ja, also es ist erstmal so, aber wird halt noch besser. Die Zahlungen an die V-Leute, das sind ja freie Mitarbeiter. So. Das dürfen aber aus sozialversicherungsrechtlichen Gründen dürfen sie halt, weil sie aber weisungsgebunden sind, nicht scheinselbstständig sein sozusagen. Und deswegen dürfen sie nicht so viel Geld kriegen, dass es zum Lebensunterhalt reicht, und es darf auch nicht regelmäßig sein, weil sie sonst darauf das Recht auf ein Anstellungsverhältnis beim Verfassungsschutz ableiten könnten. Und wie gesagt, es ist irre, weil man denkt eigentlich, ja, hier Verfassungsschutz und was ist jetzt kommen da irgendwie Sozialversicherung und Steuern, aber es ist tatsächlich so, dass es halt dort, also nicht so, dass der Verfassungsschutz jetzt einfach gegen solche arbeitsrechtlichen oder von der Sozialversicherungspflicht befreit werden, oder sondern es müssen auch Steuern abgeführt werden für V-Leute. Da gibt es dann spezielle Prüfer vom Finanzamt und von den Sozialversicherungen, die kommen dann zum Verfassungsschutz und kontrollieren, ob die auch ordentlich für die V-Leute die Steuern abgeführt haben und nicht vielleicht eine Scheinselbstständigkeit begründet haben. So, das ist erstmal dieser komplette Irrsinn, den man einfach nicht vermuten würde, dass irgendwie jetzt bei James Bond der halt Stress kriegt wegen seiner Sozialversicherungsabgaben.
Also wenn ich es richtig sehe, ist jedenfalls die Tätigkeit als V-Person eine unattraktive.
Naja gut, die Frage, also jedenfalls ist das Geld, was dort fließt, ist nicht so, also muss auch sagen, viele der V-Leute leben in prekären Verhältnissen.
Das macht es ja nicht besser. Dann müssen sie ja, dann sind sie ja möglicherweise darauf angewiesen, weil Hartz IV nicht reicht. Dann sind sie möglicherweise dann doch V-Leute aus der Not heraus.
Ja, wobei ich sag mal, auch die Summen teilweise, die da gezahlt werden, sich unterhalb des Hartz-IV-Niveaus sogar noch bewegen.
Naja, aber das werden sie zusätzlich bekommen.
Und ne, das ist sicherlich richtig, wobei da natürlich die interessante Frage, der ich jetzt auch nochmal nachgehen werde, wie das denn eigentlich gehandhabt wird in solchen Fällen. Aber der Punkt ist, dass ich glaube, dass die Hauptmotivation, warum jemand sowas macht, heutzutage oder jedenfalls in Berlin nicht primär das Geld ist, sondern sicherlich gibt es welche, für die ist wahrscheinlich das Geld auch wichtig, sondern es sind wahrscheinlich andere Motive, das Gefühl, irgendwie was Wichtiges zu tun oder vielleicht die Hoffnung, dann Schutz vor Strafe zu haben oder irgendwie wichtig zu sein irgendwo. Das sind, glaube ich, oft vermutlich mehr die Motive, warum Leute dort bereit sind, sowas zu tun.
Ja, ja, das ist plausibel. Ja, ja.
Nur, was man auch sagen muss, die Hoffnung, sozusagen vor Strafe geschützt zu sein. Da ging jetzt gerade neulich ein Fall durch die Presse. Also den Gerichten ist es, wie gesagt, komplett egal. Und es ist auch so, dass die V-Leute keine Straftaten im Sinne von keine begehen dürfen. Mhm. Also da gibt es in dem Sinne, sagen jetzt auch nicht, also von den Gerichten, keine akzeptierte Bagatellgrenze nach dem Motto, naja, okay, deswegen darf der jetzt verfassungsfeindliche Symbole tragen oder so.
Das dürfte in der rechten Szene schwierig sein. Ja, ja.
Das ist alles schon so ein bisschen so eine ganz absurde Geschichte. Dann die andere Sache, wenn ich mich gefragt habe, sozusagen Straferleichterung, da kann man auch sagen, der Verfassungsschutz rekrutiert nicht in Gefängnissen oder generell auch keine Leute, gegen die Strafverfahren laufen. Das sind halt alles Ausschlussgründe. Insofern, das ist nicht überall so und das war nicht immer so, sondern aber in Berlin ist es definitiv, wird das halt alles extrem restriktiv gehandhabt, weil man muss sich auch vor Augen führen, die Leute, die da arbeiten beim Verfassungsschutz, das sind halt ganz normale öffentlich Bedienstete. Was heißt hier, ja.
Naja, also ich denke mir das so, wenn jemand das Interesse hat, in die öffentliche Verwaltung zu gehen, dann hat er nicht unbedingt das Interesse, zum Verfassungsschutz zu gehen. Da muss man ja auch, glaube ich, von der Persönlichkeitsstruktur schon eine gewisse Interessenslage haben. Also jemand, der einfach nur sagt, ach, ich habe Lust auf so einen Bürojob, ich gehe in die öffentliche Verwaltung, dann wird der nicht zum Verfassungsschutz gehen. Also ein bisschen kann man sich ja auch aussuchen, wo man arbeitet. Ist ja nicht so, dass jemand dann gezwungen ist, beim Verfassungsschutz zu
arbeiten. Nein, natürlich ist niemand dort gezwungen, aber die sozusagen die Vorstellung jetzt lauter kleine, ich komme immer wieder zu dem James Bond. Das sind schon, ich meine, der Großteil der Jobs sind auch normale, im Anführungszeichen, Verwaltungsjobs. Also es gibt natürlich eine gewisse Nähe auch zum Polizeidienst. Es gibt gerade in den Bereichen, in den Observationseinheiten ist es meistens so, dass die von der Polizei dann zum Verfassungsschutz gehen. Mhm. Es gibt halt ein bisschen mehr Geld dort. Aber ansonsten hat mich eben auch sehr gestaunt, wie heterogen oder wie normal die Leute sind, viele auch mit Migrationshintergrund, die dort arbeiten. Also wenn man jetzt, wenn jetzt nicht sagen die besondere Zugangskontrolle wäre, könnte man auch glauben, in irgendeiner x-beliebigen Verwaltungsstelle zu sein. Von dem sind halt viele Juristen auch dort beschäftigt, weil das Ganze ist natürlich alles auch eine heikle juristische Gratwanderung in allen Bereichen, die dort betrieben wird. Ja.
Ja. Gut, also man hat den Eindruck, wenn man dich so hört, das ist alles in Ordnung, super.
Also aber zumindest, wie gesagt, ich habe also an allen Stellen, wo ich nachgebohrt habe, so hat man mich tatsächlich auch bohren lassen, so, und mir am Anfang ein bisschen, ja, am Anfang gab es natürlich schon gewisse Ängste, weil sagen wurde dann auch.
Na, so ein Pirat.
Genau.
Da waren immer Ängste, das kenne ich ja auch.
Ja, ja,
also ich meine, ich bin ja auch nebenher auch noch in verschiedenen anderen Vereinen aktiv, wo dann die Leute auch immer kommen und erstmal denken, oh, Pirat, das sind ganz böse.
Also da war die Befürchtung, also ganz konkret war dann, ob denn dann alle Geheimnisse auf WikiLeaks stehen würden.
Genau.
So. Und da habe ich dann also das wurde ich sogar tatsächlich gefragt, jetzt nicht vom Verfassungsschutz, sondern von auf sozusagen auf anderen Wegen. Da wurde da jemand, sozusagen wurden da Parlamentarier vorgeschickt, die dann sagen aus anderen Fraktionen, die denn dann mir so ein bisschen auf den Zahn fühlen sollten. Und da habe ich halt aber ganz klar gesagt, also ich erstens hätte ich vor, schon mich an die Gesetze zu halten, als jemand, der Gesetze macht, ist natürlich gut, schlecht.
Das ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, aber ich, ja, das ist so die eine Sache und definitiv, ich sag mal, wenn ich irgendwo Vertraulichkeit zusage, dann halte ich die auch ein, es sei denn, ich würde aus jetzt Gewissensgründen auf irgendeinen Skandal treffen und der würde nicht auf den dafür vorgesehenen Wegen nicht vorankommen, dann würde ich allerdings mich auch offen hinstellen und sagen, hier und auch die Verantwortung dafür übernehmen. Aber tatsächlich, ich mein, der gesamte Politikbetrieb ist auch eine ziemliche Quasselbude, muss man auch sagen. Also es gelangen schon viele Dinge an die geheime Dinge an die Öffentlichkeit, wo ich mich dann oft wundere. Also manchmal hat die Presse schon Sachen, also geheime Dokumente vorliegen, bevor wir überhaupt Einblick bekommen. Da gab es halt mehrere Fälle, wo ich mich dann auch immer gefragt habe, okay, also wo, scheinbar ist schon der gesamte Politikbetrieb irgendwie auch mit Leuten durchsetzt, die dann aus welchen Gründen auch immer Geheimnisse an die Presse weitergeben.
Ja gut, es wird ja auch immer gesagt, dass es auch bestimmte Medien gibt, die da noch eine größere Nähe zum Geheimnis haben. Wird ja immer über den Spiegel gesagt, ich weiß nicht, was dran ist, aber ne, also das und dann kriegen die natürlich diese Informationen auch schneller.
Also da geht jedenfalls, das hat mich erstaunt, dass da doch mehr geleakt wird, gerade an die Presse, als ich das für möglich gehalten hätte.
Ja.
Ja, wie gesagt, nochmal mit dem Nachbohren. Tatsächlich das Einzige, in Anführungszeichen, wo ich sagen, den Verfassungsschutz dort, also wo ich dort auf Missstände getroffen bin, war beim Thema Bearbeitung von Auskunftsersuchen. Dann gab es halt einen Fall, der an mich herangetragen wurde, wo jemand Auskunft über ihn beim Verfassungsschutz gespeicherten Daten verlangt hat. Und normalerweise, also Verwaltung muss innerhalb von 3 Monaten reagieren. Und das zog sich aber weit über ein halbes Jahr hin, dreiviertel Jahr, sodass er dann auf Untätigkeit geklagt hat. Das Gericht halt ihm Recht gegeben hat. Und ja, daraufhin habe ich dann halt mir einmal genau diesen Vorgang angesehen, was denn, wieso das so lange gedauert hat, und dann mir halt die Zahlen, wie ist denn die durchschnittliche Bearbeitungsdauer dieser Auskunftsanträge. Und dabei kam halt raus, dass sie halt nicht nur in dem Fall, sondern auch in anderen Fällen die überschritten haben. Und was dann dazu führte, dass sie dann ja aufgrund meiner Anfrage dann mehr Personal für die Bearbeitung dieser Auskunftsanträge abgestellt haben. Aber das war sozusagen das Einzige.
Das ist doch ein tolles Ergebnis. Ne? Man sieht immer, dass die Piraten wirken, aber keiner merkt es. Ne? Also ihr müsst damit mehr hausieren gehen. Müsst also eine Hochglanzbroschüre machen wie die SPD, wo auf jeder Seite irgendwie gesagt wird, was die alles erreicht haben. Aber das ist ein wichtiger Punkt, also dass man jetzt in einer kürzeren Zeit Auskunft bekommt, wenn man was wissen
will. Ja, ich meine, der Hintergrund noch war der, ich habe mir dann halt natürlich auch, erstmal fand ich es sehr bemerkenswert, nachdem ich das dort eben angebracht hatte, wurde ich dann auch eingeladen, nicht nur bei der Gelegenheit, sondern um halt sagen dort mir die Akten anzusehen, die Bearbeitungsvorgänge, die entsprechenden Mitarbeiter saßen da, um sich die befragen konnte, und mir wurde dann halt der ganze Vorgang erläutert, wie das eigentlich ist mit diesen Auskünften. Und so ein Auskunftsantrag erzeugt halt schon auch noch, es ist ein ziemlich komplexer Verwaltungsvorgang, weil sie erstmal nicht nur alles zusammentragen müssen, sondern bei jede einzelne Information auch dahingehend prüfen müssen, ob die jetzt bekannt gegeben werden darf. Also sprich, welche Schwärzungen müssen durchgeführt werden. Da können sie nicht einfach jetzt großzügig schwärzen, sondern der ganze Vorgang muss dokumentiert werden, und es muss halt jede einzelne Schwärzung, die vorgenommen wird, oder jede einzelne Information, die nicht bekannt gegeben wird, muss halt begründet werden, und zwar so, dass es anschließend einer gerichtlichen Überprüfung standhält, weil wenn man jetzt halt Auskunft begehrt und da sind halt irgendwelche Schwärzungen drin oder es wird einem gesagt, hier, wir haben da was, aber können wir Ihnen nicht bekannt geben, dann kann man sich als erstes an den Datenschutzbeauftragten wenden, der dann prüft. Der hat auch noch Sonderzuständigkeiten beim Verfassungsschutz, und anschließend kann man eben, falls man immer noch nicht zufrieden ist, vor Gericht klagen, und dann muss halt der Verfassungsschutz vor Gericht darlegen, dass er halt im Rahmen der Gesetze dem nachgekommen ist. Insofern war das jetzt nicht, also hatte diese Verzögerung hatte schon was damit zu tun, dass es halt substanzieller Aufwand ist und nicht mal eben ja so drei oder fünf Zeilen zusammen zu suchen.
Klar. Ja, kann man sich schon vorstellen. Ja, ja, du hattest noch nicht über die G10-Kommission gesprochen. Wie funktioniert das denn da? Oder wie arbeitet die? Also du hast schon gesagt, es ging darum Abhörung, Überwachung und so.
Also das
muss da genehmigt werden.
Genau. Also das läuft halt im Wesentlichen so, also grundsätzlich, wie gesagt, darf halt niemand abgehört werden. Und es gibt aber in Artikel 10 wurde eben dann eingefügt irgendwann, dass halt beziehungsweise das wurde, glaube ich, Nee, das gab es tatsächlich diese, ich überlegte gerade, wann das sozusagen, wann was in den Artikel 10 eingebaut wurde, aber generell ist es ja so, keiner der Grundrechte, also unsere gesamten Grundrechte, die wir haben, sind ja alle nicht schrankenlos, sondern da sind ja überall jede Menge Schranken und.
Ja, Moment, die Würde ist nicht beschränkt.
Ja, hab aber.
Ich mal irgendwo gelesen. Ja, aber auf jeden Fall, alle anderen haben zumindest Schranken, das ist richtig.
Ja. Gut, die Unantastbarkeit der Würde ist tatsächlich auch nochmal so eine spezielle Geschichte. Aber wie gesagt, zurück zur G10. Da sieht es eben so aus, dass erstmal bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, oder sagen wir so, läuft so rum. Irgendjemand beim Verfassungsschutz sagt, gut, wir möchten jetzt aus welchen Gründen auch immer Person X abhören, beziehungsweise einer Telekommunikationsüberwachungsmaßnahme oder auch
Quellen-TKÜ.
Ja, Quellen-TKÜ wird in Berlin weder von der Polizei noch vom Verfassungsschutz durchgeführt, weil, wie gesagt, da hat man halt wegen des Chaos Computer Clubs weil eben der Trojaner da nicht Gesetz, also weil es keinen gesetzeskonformen Trojaner an der Stelle gibt. Deswegen wird das halt auch nicht gemacht. Aber wie gesagt, jetzt erstmal nur rein der technische Vorgang. Irgendjemand möchte jetzt jemanden abhören, dann wird halt erstmal intern das Ganze geprüft von einem Juristen, ob die Grundlagen dafür erfüllt sind und welche das sind, komme ich später noch dazu. So, dann geht das Ganze zum Senat, das muss der Innensenator dann unterschreiben. Dort ist auch nochmal ein Jurist, der guckt sich das an, ob der Senator das unterschreiben darf. Dann unterschreibt der Senator das. Und dann kommt dieses Aktenpaket in die G10-Kommission. Das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Formblatt, sondern es ist halt eine komplette Akte, die halt alles das enthält, was man jetzt über die Person weiß. Also Hintergründe und Informationen, kommt dann in den Geheimschutzraum, werden die Akten in der Regel vorher geliefert. Dann hat man ein paar Tage Zeit, vorher dort sich die erstmal alleine anzuschauen, die Akten sich irgendwie vorzubereiten. Und dann
das ist so ein Bunker irgendwie.
Das ist ein fensterloser Raum im Abgeordnetenhaus. Also da gibt es zwei solche fensterlosen Räume mit irgendwie auch benachbarten Tresoren, wo dann das Geheimmaterial eingeschlossen wird und wo man dann unter Aufsicht diese geheimen Akten dann studieren darf. So, da sitzt dann macht man dann halt einen Termin, da sitzt dann halt die ganze Zeit aber jemand von der Verwaltung mit daneben, der halt letztlich aufpasst, dass man nicht irgendwie fotografiert, dass man den Kram nicht abfotografiert. Oder
ja, ich kenne das aus der Arbeit in Archiven. Da ist das auch so, dass immer jemand dabei sitzt, damit man nicht irgendwie hinterher was rausreißt aus den wichtigen Dokumenten oder auch fotografiert, und das schadet ja den Dokumenten auch.
Ja. So, und dann dann gibt es halt die Sitzung und dann werden dort die einzelnen Fälle dann durchgegangen und besprochen. Weil sie werden erstmal präsentiert, so Hintergründe, wieso, weshalb, warum. Manchmal geht es um eine Verlängerung, manchmal geht es um eine neue Maßnahme, manchmal haben sich irgendwie einfach nur irgendwie Telefonnummern geändert, manchmal geht es um die Frage, ob jetzt eine Person benachrichtigt wird davon, dass sie halt mal abgehört wurde, weil grundsätzlich gibt es die Pflicht, wenn du abgehört wurdest, dass du dann,
ja, klar, dann
darüber irgendwann in Kenntnis gesetzt wirst. Das kann aber manchmal lange dauern. Also und ja, solche, wie gesagt, dann wird halt der Fall präsentiert, dann schaut man sich halt die Akten an, kann halt Fragen stellen und dann wird halt dann anschließend darüber abgestimmt. So, und also ein Beschluss gefasst, wie beim Richtergremium, der wird dann dokumentiert. Und mit diesem Beschluss, der geht dann wieder zurück, diese Akte zum Verfassungsschutz. Und dann dürfen die mithilfe dieses Beschlusses wieder einen neuen Antrag fertigen. Der geht dann an das entsprechende Telekommunikationsunternehmen. Mhm. So. Und das Telekommunikationsunternehmen richtet dann bei sich sozusagen, konfiguriert ihren Teil der Telekommunikationsüberwachung. Verfassungsschutz konfiguriert seine Seite, sodass dann halt entsprechend dann die Gespräche, die da von und zu bestimmten Nummern laufen, dann aufgezeichnet werden können. Und ja, ich habe dann gefragt, sagen, ja, wie stellen Sie denn sicher eigentlich, dass jetzt nicht jemand am Wochenende irgendwie seine Schwiegermutter oder seine Freundin hier abhört? Und wie gesagt, der Punkt ist, erstens muss dieser schriftliche Antrag gestellt werden. Also es ist nicht so, dass Sie jetzt mit der Anlage einfach hingehen können. So, wie man das im Fernsehen sieht, ah, tipp mal hier eine Nummer ein und dann hören wir mal rein. Nee, so ist nicht, sondern wie gesagt, muss halt beantragt werden. Und dann, wenn das dann alles beantragt und durchgeführt wurde, kommt auch noch eine Rechnung. Und die ist bisweilen, also es ist auch nicht billig. So, was ich alles unterm Strich relativ beruhigend fand, weil eigentlich dachte ich ja so, das wäre so mehr Google-mäßig oder dass sie da halt einfach die Möglichkeit haben, technisch zumindest einfach irgendwo reinzuhören. Aber wie gesagt, es ist ein extrem komplexer Verwaltungsvorgang, um so eine Maßnahme zu tun. Die sind auch alle immer zeitlich begrenzt. So, das heißt, sie laufen auch aus und werden auch, erleben das halt auch häufiger, dass die Maßnahmen vorzeitig beendet werden, wenn dort nichts Interessantes, kein Aufkommen ist. So und es ist jetzt auch nicht so, wie man das von der Stasi kennt, dass da dann alles protokolliert wird, was da irgendjemand austauscht, sondern es ist so, dass sich das halt jemand anhört und wirklich nur interessante Dinge aufschreibt. Der Rest kommt halt weg. Und bevor, aber also da werden halt in der Regel, es gibt also in der Regel auch keine Wortprotokolle oder so von dem, was gesprochen wird, sondern es werden halt nur wirklich schriftlich erfasst irgendwie relevante Erkenntnisse. Und die wiederum werden aber, bevor sie die Abteilung verlassen dürfen, also bevor die in die Auswertung gelangen, muss sich das nochmal ein Jurist angucken und das freigeben, ob das jetzt auch nicht irgendwie den Kernbereich der persönlichen Lebensgestaltung berührt oder ob das irgendwie überhaupt Relevanz hat. Und dieser Jurist oder die Juristen sortieren da auch wieder noch eine ganze Menge aus, sodass halt da auch eine ganze Menge auf dem Müll landet. Also jedenfalls, was mich dann auch erstaunt hatte, weil ich dachte, naja gut, da findest du dann irgendwie Schränke mit, was weiß ich, ellenlangen Dialogen, wo aber ist halt alles heutzutage nicht mehr so, oder jedenfalls nicht beim Verfassungsschutz ist es nicht so, sondern die haben halt auch nur begrenzt Zeit und Geld und da wird halt nicht, da wird halt wirklich nur auf Relevanz geachtet. Und
kannst du was sagen zur Größenordnung? Wie viel da?
Erstaunlich wenig.
Erstaunlich wenig.
So, also ich war, kann sagen, ich war von den Zahlen, also ich meine, kannst dir halt vorstellen, wie gesagt, bei den jetzt bei der Vorgehensweise, bei dem Verfahren und ich kann auch sagen, gut, wir machen immer wieder mal hin und wieder mal auch Sondersitzungen, aber es ist tatsächlich, ist es, also kann man sich fast alle Namen merken.
Ja, aber das ist jetzt aber wirklich nur Telekommunikationsüberwachen, also keine Quellen-TKÜ, kein Fernabhören, also mit Wanzen und so. Das ist also nur dieses Telekommunikationsüberwachung-Dings.
Ja. Ja, und Brief
eventuell. Ach so, Brief, ja.
Eventuell, also Post kommt auch schon mal noch.
Also alles eher altmodisch.
Und gut, wie gesagt, Quellen-TKÜ würde auch darunter fallen, wenn sie denn durchgeführt würde, so.
Ja. Und dann gibt es dann noch IMSI-Catcher und Funkzellenabfrage und so. Das läuft nicht über euch.
Das macht im Wesentlichen, also das macht die Polizei. Gut, und was war jetzt auch, das ist ja auch nicht geheim, dass Berlin irgendwie ja jetzt einen IMSI-Catcher beschafft hat für viel Geld.
Naja.
Aber da muss man auch sagen, ich meine, ein IMSI-Catcher, für 3 Millionen oder 3,5 Millionen. Das heißt, es sind.
Wenn man da die Polizei auf Vordermann bringen könnte, indem man denen da mal vernünftige Computer hingestellt
hat. Die Sache ist einfach die, zum Glück sind unsere Sicherheitsbehörden sind halt nun mal nicht diese allwissenden, flächendeckenden Überwacher, also bisher jedenfalls.
Das kann sich nicht, ja ändern.
Kann sich ändern. Ich war jedenfalls, muss sagen, ich war vom Umfang und Ausmaß, ich hatte angenommen, würde deutlich mehr passieren. Aber jetzt kann man sich halt schon überlegen, in einer 3,5 Millionen Stadt wie Berlin, wie viele wirklich so krasse Leute rumlaufen, dass man sie dass man den Aufwand treibt, die jetzt im Auge zu behalten.
Und jetzt, weil du sagst, krasse Leute. Klar, du kannst jetzt nicht sagen, wer das ist, aber da gibt es doch so typische Kategorien.
Ja.
Kann man dazu was sagen, welche Kategorien jetzt so betroffen sind? Also sagen wir mal Rechtsradikale, Islamisten oder so.
Ja, ich meine, das ist, wie gesagt, auch kein Geheimnis.
Ja gut, es könnte einfach was anders sein als bei der Polizei. Es wird sogar anders sein.
Es ist so, es gibt vom Staatsschutz, also letztlich Staatsschutz macht das ähnlich, da gibt es irgendwo auch die Zahlen und da gibt es zwar kleinere gibt es zwar jetzt kleinere Unterschiede bei den Schwerpunkten, aber man kann sagen, im Moment größte Aufmerksamkeit genießt der ganze Bereich, wie es so schön heißt, Ausländerextremismus, also Islamismus, Salafismus, Dschihadismus, so die Bereiche, Da werden am meisten Ressourcen drauf verwendet. Und dann halt noch eben Links- und Rechtsextremismus. Wobei, man muss ja immer vorsichtig sein, wenn man von, dann, weil es dann schnell heißt, ja, das ist ja nicht miteinander vergleichbar und von wegen falscher Extremismus Begriff und so, aber es ist halt, aber insofern, ja, also man eher sagen, politisch motivierte Gewaltbereite.
Gewalt. Oder Gewalt. Ja, Gewalt ist das
Wort. Von links und rechts, so, das hält sich ungefähr die Waage auch, kann man sagen. Das schwankt mal, ist irgendwie rechts mehr, also je nachdem, wo gerade mehr passiert, aber es ist halt nicht so, dass jetzt irgendwie zwischen rechts und, also viel mehr auf der rechten Seite oder viel mehr auf der linken Seite wäre, sondern es hält sich ungefähr die Waage. Ja, und jetzt so, ich sag mal, typische Situationen, ich meine, gerade ganz immer noch aktuell ist halt dieser ganze Dschihad-Tourismus. So, da gibt es halt, ich nenne die immer ein bisschen salopp, Dschihad-Reisebüros. Das sind Leute, die ja mit Kontakten in entsprechenden Dschihad-Kampfgebiete. Syrien ist da ganz vorne im Moment auch, weil man da von Deutschland aus sehr gut hinkommt, so nach kostet auch nicht viel, fliegt in die Türkei und fährt dann halt darüber. Das heißt, also Syrien ist halt da ganz bequem. Ansonsten vorher lief halt viel über Ägypten auch. Also Ägypten ist auch so ein Land, wo dann halt mehr so Pakistan, Afghanistan, aber auch Mali so die Leute hingehen. Und ja, das Problem ist halt, kann man ja nur sagen, naja gut, kann man jetzt froh sein, sind die Leute irgendwie weg und machen hier keinen Unsinn. Aber natürlich ist es so, dass einfach deutsche Staatsbürger nirgendwo auf der Welt Leute umbringen dürfen, nicht nur, ja, auch wenn sie, selbst wenn sie irgendwie vielleicht einen Migrationshintergrund haben. Insofern.
Nur deutsche Staatsbürger keinen umbringen.
Jetzt so im Zuständigkeitsbereich des Grundgesetzes ist es halt, also ja, das eine Problem, dass man nicht will, dass irgendwie Deutsche irgendwo im Ausland Leute umbringen. Und die andere Sache ist, dass man nicht will, dass sie dann anschließend zurückkommen und dann hier auch noch Terroranschläge begehen. Und da ist, ja, das ist halt, wie gesagt, so ein typisches Beobachtungsfeld, wo man dann halt versucht, auch zu verhindern, dass die Leute ausreisen. Da gibt es, was mir auch vorher nicht klar war, das Mittel der Ausreiseuntersagung. Dass, wenn die jetzt davon erfahren, dass da jemand jetzt ja in den Krieg ziehen will, dann kann halt der Innensenator eine Ausreiseuntersagung und Passentzug aussprechen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und natürlich, es reicht halt auch in die meisten Gebiete reicht der Personalausweis, den kann man den Leuten nicht wegnehmen. Also, aber so, das ist, ja, wie gesagt, so ein Ding. Dann natürlich das ganze Thema Organisationsverbote. Es gibt immer wieder, vor allem im rechten, im rechtsextremen Spektrum, gründen sich halt irgendwelche Organisationen, Kameradschaften und wenn da der Verfassungsschutz das mitkriegt, dann sammeln die halt Informationen, um dann gegebenenfalls diese Organisation zu verbieten. Und wenn die dann verboten ist, gucken die halt, ob das Verbot auch funktioniert. Also ob die Leute vielleicht eine Nachfolgeorganisation gründen oder ja, ob das Ganze halt effektiv war. Und
klar, ja, das ist natürlich klar, wenn man, das ist natürlich sicherlich ein, sicherlich ein Punkt, wenn man was verbietet, natürlich nachher möglicherweise noch viel mehr als vorher.
Aber tatsächlich, ja, also tatsächlich mein Eindruck war, dass das mit den Organisationsverboten schon funktioniert. Also jedenfalls ist es schon so, ich meine, das sind halt nicht alles jetzt irgendwie hartgesottene Kriminelle oder so, sondern das ist schon so, dass dann für viele durchaus so ein Verbot etwas ist, wo sie wissen, okay, das ist es jetzt, also das ist die Organisation jetzt nicht wert, dass ich halt dann dafür in den Knast gehe. Insofern gesagt, also diese sozusagen das Organisieren, Stören scheint zu einem gewissen Grad durchaus zu funktionieren. Dann ist ja auch tun, beispielsweise versuchen, Bewaffnung zu unterbinden. Da kommt es auch hin und wieder mal vor, dass sie davon erfahren, dass irgendjemand sich Waffen zulegen möchte oder Waffen besitzt. Und das wird dann üblicherweise dann an die Polizei weitergegeben, die dann entsprechend dann ausrückt, Hausdurchsuchungen macht und die Waffen beschlagnahmt. So, das ist definitiv so ein Ding. Andere Sache ist, auch generell so ein bisschen wissenschaftlich, wissenschaftliche Arbeit würde ich das nennen, nämlich ja, Gefährlichkeit einfach von, gerade von irgendwie islamistischen Gruppen. Gut, nicht nur dort, aber speziell dort ist es halt gar nicht so einfach, das einzuschätzen jetzt als Laie oder auch als Politiker oder als Entscheidungsträger, weil du hast dann irgendwelche Websites, da siehst du dann Leute, die ja entweder irgendwas auf Arabisch dort erzählen oder die irgendwelche ja, Koranzitate von sich geben, und das ist halt dann erstmal irgendwie, ja, wenn man das hört, denkt man irgendwie, was ist das jetzt? Ist
ja, da gibt es ja nur Experten, gibt ja auch Islamwissenschaftler und so, die kann man ja eigentlich auch alle mal ein bisschen beschäftigen.
Ja, tun die auch. Also das ist tatsächlich so, dass in Berlin tatsächlich der Verfassungsschutz sich in den letzten Jahren halt vor allem Wissenschaftler aus dem Bereich auch angestellt hat, die die Aufgabe haben, dann sagen, festzustellen, auch ist es jetzt eine Gruppe, die ist nur, das sind einfach nur Fundamentalisten. So, und da muss ich sagen, ich habe dadurch auch, also letztlich durch den Verfassungsschutz irgendwie auch gelernt, okay, islamischer Fundamentalismus fällt unter Meinungsfreiheit in Deutschland. Das ist nichts, was irgendwie...
Ja gut, ja? Das ist aber klar. Ich meine, es gibt ja auch christliche Fundamentalisten.
Ja.
Wenn man denen jetzt auch, also das ist auch Meinungsfreiheit, obwohl die manchmal ganz komische Dinge sagen und in den USA ja dann sogar Anschläge verüben auf Kliniken, wo Frauen abtreiben und so können. Das ist natürlich dann immer auch so, in Deutschland ist es jetzt nicht bekannt, dass die solche Dinge tun, also Anschläge, aber die Meinungen sind ja auch ganz krass. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, weil das hier ein christlicher Staat ist, den Eindruck hat man ja manchmal, ist jetzt der evangelikale Fundamentalismus unproblematisch, aber der islamische ist problematisch. Also da muss man dann schon alle gleich
behandeln. Ja, ist richtig, aber diese Gleichbehandlung findest du ja, sagt in der Öffentlichkeit nicht, und auch, da muss man sagen, jetzt so Politiker oder gewählte Abgeordnete sind ja jetzt auch so ein Querschnitt aus dem Volk. So. Und da habe ich es, und insofern war ich durchaus sehr erstaunt, dort gerade aus Ecke des Verfassungsschutzes dann sagen auch immer wieder so moderierende Töne oder ganz klar zu sagen, irgendwie, nee, das fällt unter Meinungsfreiheit. Die beobachten wir nicht, weil es sich nicht um eine verfassungsfeindliche Bestrebung handelt. Die hätten zwar sozusagen, es ist halt völlig legitim zu sagen, ich würde gerne in einem islamischen Gottesstaat leben. Das ist Meinungsfreiheit. Ja. Erst wenn du anfängst, tatsächlich Dinge zu tun, um hier bei uns einen islamischen Gottesstaat zu etablieren, handelt es sich um eine verfassungsfeindliche Bestrebung. Also was weiß ich, dann Geld zu sammeln oder zu bewaffnen oder was auch immer. Also du musst halt wirklich Schritte tun. Und das, muss ich sagen, fand ich dann ganz bemerkenswert, dass jetzt, also der Verfassungsschutz nicht nur sagen, so ein Frühwarndienst und alle gefährlich und so, wird man ja mal denken, so, dass oder dieser Eindruck entsteht ja mal gerade in den USA, dass die Dienste immer irgendwelche Gefahren aufbauschen und warnen, damit sie selber wichtiger sind und dann mehr Geld bekommen. Aber ich habe tatsächlich oft genug auch das genaue Gegenteil erlebt, dass Verfassungsschutz dann gesagt hat, die sind harmlos oder wie gesagt, von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ich meine, das ganze Thema Moscheen, es gibt in Berlin irgendwie weit über 100 Moscheen, glaube ich, mittlerweile. Da habe ich auch letztlich durch den Verfassungsschutz gelernt, dass die wirklich fast alle komplett harmlos sind. Das ist nur ganz, ganz wenige Ausnahmen gibt, die man irgendwie an einer Hand abzählen kann in Berlin, wo sich halt auch Leute treffen, die zum Beispiel in diesem Bereich hier Dschihad-Tourismus oder so fallen.
Ja, aber das ist doch klar. Ich meine, die Mehrheit der Leute wollen doch wollen doch irgendwie ungestört ihr persönliches Glück verfolgen und sind dann nicht also.
Ja, dir ist das dir ist das vielleicht klar, aber ich meine, erstens, ich glaube, die meisten Menschen können sich nicht ohne weiteres von Vorurteilen freimachen. Also sagen, ich habe auch das erste Mal in meinem Leben, weil wir mit der Partei dann mal in eine Moschee gefahren sind, war ich das erste Mal dann in einer Berliner Moschee. Und wenn man das dann tatsächlich aus der Nähe sieht und die Leute irgendwie dann kennenlernt, stellt man fest, okay, das hat jetzt mit dem, wie man das so aus dem Fernsehen kennt, auch nichts zu tun. Aber
nochmal zur G10-Kommission. Jetzt kürzlich, also bei unserer Aufnahme ja gestern, aber eben, wenn das jetzt online ist, dann natürlich kürzlich, hat ja Edward Snowden ausgesagt vor dem EU-Parlament, allerdings nur schriftlich. Und da hat er ja unter anderem verlauten lassen, das ging ja dann auch so ein bisschen durch die Blogosphäre, dass das G10-Gesetz auf Druck der USA in Deutschland verabschiedet wurde. Willst du das auch so sehen?
Also es gab sicherlich seinerzeit, das war ja in den, also ich habe mir das mal, wie gesagt, historisch angeguckt. Es gab 1968 wurde der Artikel, Artikel 10 wurde geändert, aber da wurde, so wie ich das gesehen habe, nur hinzugefügt, auch die Möglichkeit für Nachrichtendienste dort auch abzuhören. Der Punkt ist, sie haben es vorher auch gemacht, nur nicht auf gesetzlicher Grundlage.
Ja.
So wie ich den Foscheput auch richtig verstanden habe, war das auch so, dass dass das so ein bisschen der Preis dafür war, dass die Deutschen das Ganze selbst in die Hand nehmen, dass die Amerikaner sozusagen ihre einfach Überwachungsaktivitäten einstellen, aber gesagt haben, okay, also wir hören auf, hier jetzt abzuhören, aber dafür müsst ihr halt selber ein Ohr an die Leitung halten. Also so, also es hatte, war halt so eine Souveränitätsgeschichte. Und ja, kann man jetzt, es hat sich dadurch bei Foscheput kann man das halt nachlesen. Und ich muss sagen, gut, eigentlich möchte man natürlich von niemandem abgehört werden. Ja. Aber man möchte erst recht nicht von den Amerikanern abgehört werden, sondern wenn, dann möchte man, also wenn das schon passiert, dann, dass das halt auf einer gesetzlichen Grundlage passiert und dass es etwas ist, was auch überprüfbar ist, wo einem dann der Rechtsweg offen steht und wo dann auch die Rechtswidrigkeit festgestellt werden kann einer solchen Maßnahme.
Und hinterher auch meckern kann und dann eben auch Recht bekommt, ja.
Ja, und insofern fand ich da jetzt sozusagen jetzt nichts, also habe ich den Skandal jetzt an dieser Nachricht nicht so richtig erkennen können.
Ja. Naja, gut, jetzt aber vielleicht nochmal zurück zu den Berliner Piraten. Die haben ja nun, da hört man ja nun immer, dass die Geheimdienste und eben auch die Nachrichtendienste abgeschafft werden sollen. Und da gab es ja nun auch schon einen Antrag, der auch schon durchs Liquid gegangen ist. Und du hast einen Gegenantrag hier im Berliner Liquid ja gestellt, eben nicht abschaffen. Ja.
Also da ging es speziell, jetzt erstmal um den Verfassungsschutz. Man muss halt die Dienste jeweils einzeln betrachten, aber in dem Fall geht es halt um den Verfassungsschutz. Ja. Nee, da ist halt, muss ich sagen, gut, jetzt natürlich sagen, okay, dadurch, dass ich jetzt irgendwie durch meine Kontrolltätigkeit und durch diese ganzen Einblicke bin ich jetzt so nah da dran, dass das sozusagen irgendwie mein, mein Baby ist, dieser Verfassungsschutz, das ich jetzt nicht will, sozusagen, weil ich dann wäre ich ja quasi arbeitslos, hätte ich ja nichts mehr zu kontrollieren, irgendwie, wenn der jetzt abgeschafft würde. Aber der Punkt ist, warum ich das für keine gute Idee halte, ist, also gibt mehrere Gründe. Also erstmal ist es rechtlich nicht möglich, ihn ersatzlos abzuschaffen. Also es wäre möglich, jetzt die Institution Verfassungsschutz abzuschaffen. Da würde eine Verfassung, also wäre zwar auch eine Verfassungsänderung nötig, aber man könnte jetzt sagen, wir schaffen die Verfassungsschutzämter ab.
Ja. So. Ja, kann man ja durch eine Verfassungsänderung auch hinbekommen.
Genau.
Das ist ja jetzt nicht so der Ewigkeitsbereich.
Wie gesagt, die Ämter kann man problemlos abschaffen. So.
Ja.
Aber was man damit nicht aus der Welt kriegt, ist halt die Staatsaufgabe, die Verfassung zu schützen. Also die eigentliche Aufgabe, die jetzt der Verfassungsschutz hat. So. Die ist halt nicht aus der Welt zu schaffen. Und zwar gibt es dort die Argumentation, da hat hier der Neskowitsch hat da auch einiges Interessante zu geschrieben. Eine ehemalige Richter am Bundesgerichtshof und ehemaliger Bundestagsabgeordneter für die Linke, der auch im Übrigen dort im parlamentarischen Kontrollgremium auf Bundesebene war, der hat halt dort versucht, dann auch der Linken klarzumachen, dass das mit dem Abschaffen so nicht geht, also mit dem ersatzlosen Abschaffen nicht geht, weil nämlich aus dieser Ewigkeitsgarantie ergibt sich nach seiner Meinung nach, und da bin ich sozusagen auch der Meinung, und teilweise gibt es da auch Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht zu, dass natürlich der Staat etwas, also es einfach die Verpflichtung gibt, dort, also die staatliche Verpflichtung, diese Ordnung, natürlich diese Verfassung, also diesen Kern, der durch den durch die Ewigkeitsgarantie geschützt ist, auch im Rahmen der jetzt wehrhaften Demokratie eben auch zu schützen.
Ja gut, aber ich meine, vieles muss geschützt werden. Man will auch nicht, dass die Leute sich umbringen und so. Aber normalerweise kümmert sich ja die Polizei. Und die Polizei kümmert sich, wenn irgendwelche Verdachtsmomente vorliegen. Wenn also tatsächlich hier jemand anfängt, Volksverhetzung zu betreiben, dann kann man ja sagen, okay, jetzt ist Schluss und jetzt greifen wir da ein. Hier geht es ja darum, beim Verfassungsschutz, dass schon im Vorhinein geguckt wird, könnte da was entstehen, also bevor die Straftaten begangen werden. Und denn wenn Straftaten begangen werden, ist natürlich die Polizei zuständig. Und so macht der Staat das im Allgemeinen.
Genau.
Weil der Staat der Staat sagt ja, dass er Vertrauen in die Bürger hat. Mhm. Ja, und deshalb nicht alles präventiv machen will.
Genau. Ja? Man könnte jetzt sagen, wir brauchen keinen Verfassungsschutz, sondern wir lassen die Polizei, also wir schützen die Verfassung mit polizeilichen Mitteln. Ja. Jetzt hat nun auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass sagen auch der Einsatz geheimdienstlicher Mittel zur Abwehr bestimmter Gefahren auch möglich sein muss. Also ist diese Frage Verfassungsschutz mit geheimdienstlichen Mitteln. Wie gesagt, Polizei könnte das übernehmen. Problem ist, sie macht es sogar in einem Umfang, wie man das nicht vermuten würde. Also in Berlin zum Beispiel, die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes ist ungefähr doppelt so groß wie das Landesamt für Verfassungsschutz oder die Abteilung für Verfassungsschutz, wie sie in Berlin heißt. Mhm. Und darf alles, was der Verfassungsschutz auch darf und viel, viel mehr. Mhm. Jetzt ist ja so die Vermutung oder was ja jeder von uns denkt oder dachte, na gut, die Polizei wird erst aktiv, wenn bei Verdacht auf irgendwie strafbare Handlungen.
Das will ich hoffen.
Das ist Quatsch.
Ja, gut, wir haben in letzter Zeit öfter gehört, dass auch ohne Anfangsverdacht gern schon mal aus kriminalistischer Erfahrung heraus ein Haus durchsucht wird. Und
ja, nein, zur Aufgabe der Polizei gehört auch die Prävention von Straftaten. Ja, so. Es ist ganz klar gesetzlich definierte Aufgabe und sicherlich wird auch jeder dem zustimmen, dass es gut ist, wenn die Polizei vielleicht irgendwie Morde und Einbrüche verhindert. Ja,
ja, aber da ist ja Prävention in einer bestimmten Weise. Da berät die Polizei, wie man besser Schlösser anbringt und so. Aber alle Leute unter Generalverdacht zu stellen, ist keine sinnvolle Prävention. Das ist auch nicht gemeint.
Prävention ist halt auch, und da sind wir jetzt bei den V-Leuten. Die Polizei nutzt ja auch in vielen Bereichen, sowohl im Bereich der gewöhnlichen Kriminalität oder organisierten Kriminalität, wie auch im Bereich jetzt der politisch motivierten Kriminalität, V-Leute. So. Mhm. Die sind einfach da. Die haben, gut, ich weiß nicht, also bei der Polizei weiß ich nicht, wie viele es sind. Ich weiß nur, dass die V-Leute bei der Polizei nichts anderes tun als die V-Leute beim Verfassungsschutz. Mhm. So. Und ich würde mal jetzt einfach vermuten, dass sie auch größenordnungsmäßig genauso viele V-Leute haben wie der Verfassungsschutz. So. Mhm. Und im Grunde genommen auch im Großen und Ganzen das Gleiche machen, weil so, und wie gesagt, Verfassungsschutz könnte man, also im Moment ist es tatsächlich noch so, dass die Polizei sich natürlich in bestimmten Bereichen dann zurückhält oder zurückhalten muss, weil man sagt, da ist halt dieser Verfassungsschutz. Wenn man jetzt den Verfassungsschutz abschafft, sind auch jede, ist halt auch jeder Versuch, diese Entwicklung ins Präventivstrafrecht, die wir halt gesehen haben seit 9/11, wieder zurückzudrehen. Das halte ich nämlich für die viel größere Gefahr und Bedrohung. Und ja. Tatsächlich möchte ich einfach, also die Polizei hat halt Zwangsmittel ohne Ende. Hm. Ja, in Bayern sogar Maschinengewehre und Handgranaten. Hm. Berlin
tut sich da schwer.
Berlin nicht so sehr, aber es ist auch sogar so, auch interessant, in allen Landespolizeigesetzen steht auch die Befugnis, also die Polizei darf halt auch auf Menschenmengen schießen, unter bestimmten Bedingungen beispielsweise. Hm. So. Und ich finde halt, ich würde lieber in dem gerade in dem Bereich des Staatsschutzes, der für mich, also für, ich versuche halt gerade rauszufinden eigentlich, wo der Unterschied jetzt ist zwischen polizeilichem Staatsschutz und Verfassungsschutz, weil für mich ist jetzt in der Praxis tatsächlich kein großer Unterschied erkennbar. Mhm. Ja? Außer, dass die einen halt nicht verhaften dürfen und nicht in Wohnungen rein dürfen und die anderen doch. Mhm. So. Ansonsten, ach so, und die einen, nämlich der Verfassungsschutz, parlamentarischer Kontrolle unterliegt und die Polizei nur deutlich eingeschränkter. Also wobei durchaus, also für die Kontrolle der Polizei ist der Innenausschuss zuständig und mein Eindruck ist, dass so ein bisschen diese, auch die Transparenz im Bereich des Verfassungsschutzes so ein bisschen auch auf dem Polizeibereich abfärbt. Also da gibt es halt auch Überschneidungen, sind halt beides in Senat unterstellt und im Großen und Ganzen ist es aber so, dass also bei der Polizei irgendwie den Dingen auf den Grund zu gehen, ist mühsamer als beim Verfassungsschutz. So, das erlebe ich in meiner täglichen Arbeit. Da sitzen halt, das ist eigentlich eher Aufgabe der Richter, das zu kontrollieren und so zum Parlament, so da, ja, da kriegt man auch halt schon mal gesagt, so nö, da gibt es halt keine gesetzliche Grundlage und der Staatsanwalt will das nicht und deswegen kriegt ihr Politiker da auch keinen Einblick. So läuft es halt im Bereich der Polizei, das gibt es halt beim Verfassungsschutz nicht. Hm, hm. So, da, ja, und deswegen, ja, fände ich es halt sehr unglücklich, sozusagen, wenn der Staatsschutz komplett die Arbeit des Verfassungsschutzes übernehmen würde, sondern ich bin eher der Meinung, dass man viel genauer hinschauen sollte, was der Staatsschutz eigentlich macht. So, kleine Pause.
Ja. Ja, also wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du eben eher für die Einschränkung der Tätigkeit des Staatsschutzes als für die Abschaffung des Verfassungsschutzes.
Ja, also wie gesagt, generell erstmal finde ich es viel bedenklicher, diese ganze Verlagerung der Strafbarkeit ins Vorfeld, also diese, was du auch immer so schön, diese potenziellen Gefährder, Straftaten, da machen zum Glück die Gerichte im Moment allerdings auch nicht mit, obwohl die gesetzlichen Grundlagen dafür da sind, aber es ist meines Wissens noch nie jemand aufgrund eines dieser Gesetze verurteilt worden, weil die Richter einfach sagen,
das kann man nicht machen.
Das kann man nicht machen. Also sozusagen, dass man das beschaffen, allein das Befähigen, was weiß ich, da würden dann sämtliche Chemielehrer oder so stehen eigentlich theoretisch mit einem Bein im Gefängnis, wenn unter ihren Schülern dann jemand ist, der vielleicht diese Kenntnisse verwendet.
Hacker-Tools sind ja da das Ding. Ich meine, wir benutzen die ja alle. Ja. Ich meine, wenn du vernünftig ein Netzwerk betreiben willst, musst du eben auch mal gucken, was da für Daten drüber gehen. Das geht ja gar nicht anders.
Genau.
Auch zum Selbstschutz. Ich will doch gerne wissen, was jetzt alles übertragen wird an Apple oder so. Da muss ich natürlich mir das auch angucken, was da für ein Datenstrom rauskommt.
Ja.
Da brauche ich halt diese sogenannten Hacker-Tools dafür.
Ja, und in vielen anderen Bereichen ist das auch, also letztlich alle möglichen naturwissenschaftlichen Kenntnisse und so weiter. Das Ding spielen, wenn man das jetzt einfach mal durchspielt. Angenommen, wir würden jetzt den Verfassungsschutz abschaffen.
Genau.
Was würde dann passieren? So erstmal, die Aufgaben, wie gesagt, meiner Meinung nach würde der Staatsschutz nahtlos übernehmen können. Deswegen fordert auch, kriegt man aus Bereichen der Polizei, also hier Rainer Wendt irgendwie fordert ja auch die Abschaffung des Verfassungsschutzes, weil er meint, der Verfassungsschutz, die Polizei ist der bessere und härtere Verfassungsschutz.
Das ist ja gar ein gewerkschaftlich, der macht natürlich das für seine Leute.
Ja, ja.
Die Verfassungsschützer sind nicht bei der Polizei
gewesen. Ja, genau. So, das ist jetzt würden wir den abschaffen, wie gesagt, dann würde ein Teil der Zuständigkeiten zum Staatsschutz wandern. Ein anderer Teil, Spionageabwehr, ist die Frage.
Das macht ja nicht der Verfassungsschutz.
Doch.
Macht aus.
Ja, ja. Spionageabwehr. Und zwar im Inland, weil der BND darf ja nicht im Inland. Das heißt, man würde dann wahrscheinlich außerdem vermutlich, wenn man den BND nicht auch abschafft, würde dann wahrscheinlich der Bereich Spionageabwehr auch mit zum BND, der dann auch im Inland tätig sein würde, so wie, also die Holländer zum Beispiel haben halt den Inlands- und Auslandsgeheimdienst zusammengelegt, was ich auch für keine gute Idee halte. Ich finde generell mehr Sicherheits-, also mehr verschiedene Behörden aus bürgerrechtlicher Sicht einfach besser. Wenn man sich jetzt mal das Extrem überlegt, wenn man sagen, okay, eigentlich machen wir nur eine Sicherheitsbehörde. Ja, so. Das ist
ganz schlecht.
So, das ist, und das ist, wie gesagt, Verfassungsschutz abschaffen geht halt, ist halt eher eine Zentralisierung von Sicherheitsbehörden und das halte ich für bürgerrechtlich eher problematisch. Wenn man jetzt ganz absurd denkt, wenn man sagen, wir schaffen auch gleich die Polizei mit ab, dann haben wir schließlich noch die Bundeswehr so und könnten dann sagen, die sind eh besser bewaffnet, die können dann noch härter gegen irgendwie Straftäter. Ja, siehst welche, verstehst welche sozusagen Richtung. Insofern halte ich tatsächlich, so absurd das vielleicht klingen mag auf Anhieb, aber der Verfassungsschutz ist eine relativ milde Art von Unterdrückungsbehörde. Und ich sage jetzt bewusst Unterdrückung, weil natürlich hat es auch durchaus eine repressive Wirkung, wenn der Verfassungsschutz jetzt sagt, diese oder jene Organisation ist verfassungsfeindlich, dann wirkt sich das schon in der Regel negativ auf die Möglichkeit aus dieser Organisation Anhänger zu finden oder zu wachsen. Ja, und wenn man jetzt guckt, so zurückguckt in die Weimarer Republik, also dann ist ja immer sozusagen auch noch die Sache gut, Zivilgesellschaft soll das Ganze jetzt übernehmen, wird ja auch immer schön gesagt. So, ich halte aber auch nichts davon, jetzt zu sagen, hier die Zivilgesellschaft soll jetzt primär die Verfassung schützen, also sozusagen ein Volk von Verfassungsschützern, wenn man so will. Ich meine, das gab es tatsächlich in der Weimarer Republik. Das führt aber dann auch nur zur Militarisierung der Zivilgesellschaft, weil natürlich die Gruppen dann, man sieht es auch jetzt in anderen Ländern, um nicht Ukraine zu sagen, aber du hast dann ganz schnell, hat dann jede Partei, hat dann irgendwie ihre militanten Gruppen, die dann entsprechend für Schutz sorgen. Und eigentlich will man das auch nicht. Man will, glaube ich, nicht, dass irgendwie jetzt, was weiß ich, sagen, okay, die Antifa und wer auch immer sollen sich jetzt irgendwie darum kümmern, das halte ich für keine gute Idee, sondern da bin ich eher dafür, einerseits das Gewaltmonopol des Staates aufrechtzuerhalten und dann mit dem Verfassungsschutz hat man meiner Meinung nach ein relativ mildes Instrument, was halt eben beschränkt ist auf Informationssammlung und das halte ich unterm Strich für sinnvoller, als jetzt mit dem Strafrecht ranzugehen, weil der Punkt ist, wenn du vom Verfassungsschutz beobachtet wirst, kannst du das zunächst mal einfach komplett ignorieren, weil es passiert nichts, so außer dass die dich beobachten, die verhaften dich nicht, weil die können dich nicht verhaften, also der Verfassungsschutz kann nichts machen, außer dich beobachten. Und das finde ich irgendwie eine ganz beruhigende, eine ganz beruhigende Kiste. Ich meine, oder die Holländer, die halt, ich habe dann einmal im Verfassungsschutzausschuss gesagt, wo ich dann auch irgendwie ziemlich kritisiert war. Ich habe gesagt, selbst das Finanzamt oder das Ordnungsamt hat halt größere Eingriffsbefugnisse als der Verfassungsschutz. So. Und das ist auch gar nicht so absurd, weil in Holland zum Beispiel mit diesem Gegenwirken, wo man dann halt tatsächlich Ordnungsamt und Finanzamt eingesetzt hat zu repressiven Zwecken, wo dann halt bestimmte Verfassungsfeinde dann regelmäßig irgendwie vom Ordnungsamt überprüft wurden und ständig Sondersteuerprüfungen und Prüfung hier, Prüfung das, dass sie halt überhaupt nicht mehr dazu gekommen sind, irgendwas zu machen. Das finde ich eine viel üblere Variante, als wenn man sagt, da ist eine Behörde, die guckt halt zu und wenn sie feststellt, okay, das überschreitet gewisse Grenzen, dann informiert sie halt andere Behörden, die dann aktiv werden. So insofern, muss ich sagen, kann ich dieser Sicherheitsarchitektur, die wir haben, mittlerweile durchaus einiges abgewinnen.
Naja, nun gibt es aber schon auch gute Gründe, sowas zu fordern wie die Abschaffung des Verfassungsschutzes. Also ich meine, das ist ja von Piraten, es ist ja nun ein gültiger Programmantrag und es ist hat breite Unterstützung gerade im Liquid gefunden. Kann nicht sein, dass die alle dumm sind. Also ich glaube schon, dass da Aspekte sind, die man durchaus mal diskutieren sollte. Vielleicht kann man das anders machen, als wie es jetzt in dem Antrag steht. Aber es ist doch zum Beispiel auch so, dass dieses Arbeiten im Geheimen doch auch vielleicht unzeitgemäß ist. Denn ich meine, heute passiert doch eh alles im Internet und wenn eine Organisation tatsächlich hier zu einem Umsturz beitragen will, dann muss die das Internet nutzen. Dann muss die halt irgendwie Leute gewinnen, die da mitmachen. Also wir sprachen ja vorhin von den Dschihadisten. Na, die machen natürlich ihre Videos im Internet. Das kann jeder sehen. Da muss man jetzt nicht unbedingt eine Behörde haben, die im Geheimen tätig wird, die V-Leute hat, die irgendwo Abhörmaßnahmen macht, weil man ja das einfach
nur ins Internet gutes, gucken. Ja, gut, ja? Ja, gutes, ja, gutes Beispiel an der Stelle mit den weniger Dschihadisten, sondern jetzt hier ganz, ganz konkret in Berlin gibt es halt einmal oder gab es halt diese Webseite NW Berlin, wo halt dann unter anderem auch Adressen veröffentlicht wurden von Gegnern oder jetzt hier in Hellersdorf beispielsweise bei der ganzen Propaganda gegen Asyl.
Ja, aber die steht doch dann da,
Heime.
Öffentlich, die Propaganda.
Ja, nur, ohne Impressum. So, das ist halt nicht offensichtlich tatsächlich.
Ja, da haben die doch schon mal eine Ordnungswidrigkeit begangen, wenn sie es ohne Impressum machen. Da kann doch schon sofort das Ordnungsamt aufmarschieren, da kann die Polizei aufmarschieren.
Nur die gehen ja dann aus diesem Grund deswegen auf Server, die nicht in Deutschland stehen. Mhm. So, und da tun sich tatsächlich deutsche Sicherheitsbehörden tatsächlich wirklich schwer. Mhm. Zumal schon auch wiederum eine Rechtsgrundlage dann brauchst. Und wenn jetzt zum Beispiel nur einfach die Adresse von jemandem veröffentlicht wird, kann man jetzt sagen, einerseits gut, das ist halt offensichtlich, also einerseits offensichtlich, dass damit derjenige bedroht werden soll und da Druck ausgeübt werden soll, also Leuten Angst gemacht werden soll und tatsächlich implizit irgendwie zu aufgerufen wird, irgendwie denen was zu tun. Nur gesetzlich ist es so, wenn du dann zum Gericht gehst und sagst, ja, der hat irgendwie hier meine Adresse veröffentlicht, das ist halt keine Straftat. Mhm. Ja, und es ist sogar so, selbst wenn die dort aufrufen würden zu haut ihm eins aufs Maul, so ist es selbst dann schwierig, weil beispielsweise Bedrohung ist halt nur dann strafbar, wenn es sich um eine Bedrohung, um die Androhung eines Verbrechens handelt. Also wenn ich sage, ich hau dir jetzt...
Maul zu hauen, ist doch ein Verbrechen.
Nein, nee, aber nicht das dir dir anzudrohen. Also wenn ich dir androhe, dich umzubringen, dann ist das strafbar. Wenn ich dir nur androhe, dir eins aufs Maul zu hauen, ist das straffrei.
Aha.
Ja. Na. Ja, ist...
Körperverletzung ist doch eine Straftat.
Ja, wenn es dann sozusagen, wenn sie dann begangen wird tatsächlich. Aber wenn ich dich jetzt, also wie gesagt, ist jetzt, also wenn man sich gerade den NSU-Untersuchungsausschussbericht anguckt, wie hoch die Hürden sind vor Gericht, um irgendjemanden zu belangen wegen irgendetwas. So, das ist, also, und jetzt kann man hingehen und sagen, wir fordern jetzt diese Hürden irgendwie abzusenken, aber das ist genau das Ding, was ich glaube, wo ich glaube, das ist die schlechtere Variante. Das ist wahrscheinlich
nicht so gut, das stimmt.
So, und vielleicht jetzt bei den Punkten, also der Punkt war ja, du meintest hier, warum, also abschaffen mit dem Geheimen. Nur die Polizei ist zwar einerseits, wenn es vor Gericht geht, ist es tatsächlich dem Öffentlichkeitsprinzip verpflichtet. Aber alles, was sich da im Vorfeld abspielt, spielt sich genauso mit Vertraulichkeitszusagen und so ab. Wie gesagt, die V-Leute, also ich habe tatsächlich mehr V-Mann-Akten des Staatsschutzes gesehen, als irgendwie beim Verfassungsschutz.
Und wieso hast du die gesehen? Du beschäftigst dich doch mit dem Verfassungsschutz.
Ja, allerdings im Rahmen jetzt des NSU-Skandals. Ach so. Mhm. So die gesamten, also musst du auch sagen, in Berlin, wenn es heißt V-Leute, denken gleich immer alle an den Verfassungsschutz. Mhm. Die ganzen V-Leute, die jetzt in Berlin im Rahmen des NSU-Skandals bekannt geworden sind, muss man immer darauf hinweisen, waren alles V-Leute der Polizei. Da war nicht ein einziger V-Mann vom Verfassungsschutz dabei. Ja, also vom hier jetzt letzte, dieser Nick Kreger oder der Thomas Starke und wie sie alle hießen, die sich da selbst irgendwann geoutet hatten. Alles V-Leute der Polizei, kein einziger des Verfassungsschutzes. Sollte man sich auch mal einfach durch den Kopf gehen lassen, wenn man jetzt sagt, wir möchten, dass die Polizei übernimmt. Mhm. Aber was man jetzt sagen bei der, gut, wir haben es jetzt wieder durchgespielt, also wenn man es abschafft, haben wir halt irgendwie im schlimmsten Fall ein BND, der auch im Inland zuständig ist für Spionageabwehr und andere Dinge. Achso, und wir haben noch ein Problem, Sicherheitsüberprüfungen. Wer soll die machen? Also es gibt halt, also auch zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes gehört es halt, Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen. Es gibt nun mal bestimmte Bereiche, Tätigkeitsbereiche, wo halt eine Sicherheitsüberprüfung erforderlich ist. Und gut, wir könnten uns dann überlegen, dann machen wir eine spezielle Sicherheitsüberprüfungsbehörde oder so zu diesem Zweck. Aber ja, aber jetzt, okay, sinnvollerweise aus jetzt bürgerrechtlicher Sicht, was sollte man tun? Also generell würde ich sagen, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr stellt man fest, auch hier gibt es leider keine Patentlösung. Mhm. So, weil
das gibt es nie.
Nee, aber speziell in dem Fall. Und das Interessante ist, dass auch ganz viel ungeeignete EU-Gesetzgebung hier bei uns reingeschwappt ist, weil die anderen Länder alle keinen Verfassungsschutz haben. Hm. Wo man eigentlich sagen könnte, diese Quatsch-Vorfeldgesetze brauchen wir nicht, weil wir haben den Verfassungsschutz. Ja. Der dient als Frühwarnsystem und wenn da irgendwas überschritten ist, dann kann es in den Bereich des Strafbaren reingehen, aber wir müssen nicht irgendwie jetzt, also wir brauchen in Deutschland dieses Art von Vorfeldstrafrecht nicht, weil wir gerade den Verfassungsschutz haben, der den Bereich mit geringer Eingriffsintensität abdeckt.
Stimmt, auf der anderen Seite kannst du auch wieder argumentieren, da wir die Vorfeldgesetzgebung sowieso bekommen aus der EU, kann man das EU vereinheitlichen und auf den Verfassungsschutz verzichten. Mhm.
Genau, wie gesagt, können wir alles machen. Halte ich aber jetzt für keine, also nicht für die bessere. Ich meine, die EU hat uns ja auch dass wir die Vorratsdaten.
Ja, davon rückt die EU ja gerade wieder ab und jetzt kommen sie auf nationaler Ebene. Da hat man irgendwie schon den Eindruck, dass da irgendwer die Vorratsdatenspeicherung will und wenn er sie auf nationaler Ebene nicht bekommt, macht das auf der EU-Ebene und wenn es da auch nicht klappt, dann wieder auf der nationalen Ebene. Und Hauptsache, es gibt die Vorratsdatenspeicherung, also Hauptsache Italien.
Ja, so. Was man definitiv aber tun kann und sollte, sind die ganzen parlamentarischen Kontrollstrukturen zu stärken. Insbesondere beim Bund, weil beim Bund ist noch das Problem, ich meine, wir in Berlin, wir haben, ich sag mal, jetzt 10 Parlamentarier, die 200 Verfassungsschützer kontrollieren. Beim Bund kontrollieren sind es weniger Leute, sind es, glaube ich, 6 in der Parlamentarischen Kontrollkommission. Und die müssen 8.000 Geheimdienstler, sie müssen ja alle 3 Dienste, also den Bundesverfassungsschutz kontrollieren, den BND und den MAD. Mhm. So. Und ja, da ist einfach das Verhältnis nochmal ein ganz anderes. Mhm. Und interessanterweise ist, dass wir in Berlin, wie gesagt, aus diesen Gründen, weil das mal zerschlagen wurde, auch wesentlich mehr Kontrollrechte haben als die Bundestagskontrollgremien.
Ja, wenn man den Bundesverfassungsschutz abschafft, ich meine, man muss ja auch denken, bei der Polizei ist ja auch so, es gibt ja außer der Bundespolizei, die ja eigentlich aus der Bahnpolizei hervorgegangen ist, gibt es ja auch, wird die Polizeiarbeit ja auf Landesebene vor allen Dingen gemacht. Und das ist auch sinnvoll. Also es gibt ja nur wenige Fälle, wo man wirklich sagen müsste, na, wäre es mal gut, wenn das auf Bundesebene stattfindet. Ich meine, selbst irgendwelche Straftaten, die länderübergreifend passieren, das gibt es ja im Bereich der organisierten Kriminalität sehr ausgeprägt. NSU war ja auch so ein Fall. Naja, da gibt es halt dann auch die Möglichkeit, dass dann eben eine Landesbehörde da die Federführung übernimmt. Und wenn es halt irgendwie besonders schlimm ist wie Terrorismus, dann gibt es halt das Bundeskriminalamt, okay.
Genau,
das ist ja dann nochmal eine andere Schiene.
Also das Bundes, also ist letztendlich so, du hast halt auf Landesebene die Landeskriminalämter und dazu eben als Pendant beim Bund das Bundeskriminalamt, was im Übrigen eigentlich ist das Bundeskriminalamt so die krasseste Sicherheitsbehörde, die wir in Deutschland haben. Die ist im Übrigen auch, darf das Bundeskriminalamt auch Anlass- und verdachtsunabhängig Telekommunikationsüberwachung betreiben, ohne Richtervorbehalt. Also da sind wir schon wirklich extrem weit an der Stelle, wo sagen würde, also wenn ich das sehe, ja, wie sagen, durch welche Reifen dort das der Verfassungsschutz hüpfen muss, um jemanden abzuhören und letztlich das Bundeskriminalamt komplett kontrollfrei, also nur allein reine exekutive Kontrolle an der Stelle. Mhm. Also das finde ich, muss ich sagen, dass da haben wir eigentlich schon an der Stelle einen Punkt überschritten, an ein paar anderen Punkten auch, wo man sagen muss, das ist nicht mehr so, also da verlassen wir den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, muss man auch ganz klar sagen. Und das ist nämlich auch so ein Ding, da haben wir, ich meine, die freiheitlich-demokratische Grundordnung wird gerne kritisiert als irgendwo, ja, Korsett sozusagen, dass man sagt, also speziell von linker Seite gibt's da halt einiges an Kritik, wobei.
Ja, gut, Piraten kritisieren auch einiges.
An der freiheitlich-demokratischen Grundordnung?
Naja, gut, es gibt natürlich viele Verfassungsfundamentalisten bei den Piraten, das ist klar. Aber viele Programmpunkte der Piratenpartei, wie zum Beispiel die Erweiterung der Demokratie, ist in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung so nicht vorgesehen. Da gibt es klare Grenzen, bis wo das gehen darf. Ehe zum Beispiel, da hat die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch ganz klare Grenzen. Und wir wollen ja nun die Ehe der Lebenspartnerschaft gleichstellen und dazu sie auch noch erweitern zur Lebensgemeinschaft. Das ist auch so ein Punkt, der in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommt. Nee, die Rolle von Staat und Religion ist bei uns in der Verfassung anders definiert, als die Piraten das wollen. Sehe ich schon sehr, also in vielen auch wichtigen Programmpunkten sehe ich, dass man hier eigentlich über die freiheitlich-demokratische Grundordnung deutlich hinausgehen will.
Also bei den, gut, die Grundrechte so im, wie gesagt, im Kernbestand, also erstmal so, wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung definiert ist oder definiert wurde vom Bundesverfassungsgericht, geht so sehr ins Detail nicht an der Stelle, sondern...
Also Religion und Ehe sind dann, glaube ich, schon mit dabei.
Also ich habe gesagt, also wenn wir das mal durchgehen wollen noch, weiß nicht, ich finde nämlich gerade, also es sind eigentlich eher extreme Grundprinzipien bei der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also erstmal so das ganze Thema Gewaltenteilung ist da halt drin, beziehungsweise einmal das Volk als höchster Souverän. So, also die Volkssouveränität ist ein wichtiger Punkt, haben wir, glaube ich, keine Probleme mit. Gewaltenteilung, muss ich sagen, finde ich auch eine großartige Geschichte, wobei man da sagen muss, dass wir mit sowas wie Liquid durchaus schon gewisse Probleme, was da, die
Gewaltenteilung
reinlaufen. Ebenso das Thema Verantwortlichkeit der Regierung und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Das sind so, finde ich, auch ganz wichtige Punkte meiner Meinung nach, die es zu stärken gilt. Was habe ich denn jetzt noch vergessen bei der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Gut, die ganzen Menschenrechte und...
Ja, Menschenrechte, das meinte ich ja vorhin mit der Ehe. Das zieht ja da auch rein, was wir verändern wollen. Klar, Unabhängigkeit der Gerichte.
Da haben wir zum Beispiel bei der Unabhängigkeit der Gerichte haben wir tatsächlich in Deutschland erhebliche Defizite.
Ja, allerdings.
So, und deswegen ist eigentlich so im Moment eher mein Ding, dass ich sage, eigentlich ist eher die freiheitlich-demokratische Grundordnung in mehr Reinform umzusetzen eigentlich der richtige Weg.
Ich stimme dir zu, an bestimmten Stellen brauchen wir die Reinform, also Unabhängigkeit der Gesetze auf jeden Fall, auch die Gewaltenteilung müsste man mehr in Reinform hinbekommen, also da stimme ich dir zu. Aber es gibt eben auch diese andere Sichtweise. Ich würde auch jetzt nicht sagen, dass sie abgeschafft gehört, aber es gibt schon diese Notwendigkeit der Weiterentwicklung, was das Bundesverfassungsgericht ja auch getan hat. Also die Sache mit der IT, also Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit von IT-Systemen und so, das ist ja auch dann aus der Menschen wieder abgeleitet, so ein Grundprinzip, was letztlich dann auch einen Verfassungsrang hat. Aber da gibt es schon eine Weiterentwicklung, das muss definitiv ja auch geschehen. Aber ich denke, dass gerade auch bei den Piraten auf der einen Seite der Wunsch besteht, das, wie du vorhin gesagt hast, das Ganze in Reihenform wirklich zu bringen und die faulen Kompromisse rauszubekommen. Aber auf der anderen Seite eben auch hier auf jeden Fall auch eine Weiterentwicklung zu erreichen.
Nur sehe ich jetzt nicht, d'accord, ich sehe jetzt nur nicht, wo, an welcher Stelle jetzt die freiheitlich-demokratische Grundordnung dort eine Einschränkung wäre. Und selbst wenn man jetzt sowas wie, also wenn man es Liquid nimmt, wäre eher der Auftrag zu sagen, irgendwie hier, wir müssen das Liquid irgendwie so ausgestalten, dass halt die Grundprinzipien, also sowas wie auch Gewaltenteilung oder auch, was halt wichtig ist, die sagen, zum Beispiel das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition. Da haben wir ja den ganzen Parlamentarismus gleich mit drin und diese ganze, sozusagen auch die eben Sache der Opposition. Wo hast du in dem Sinne, also dieses Prinzip Parlamentarismus und Opposition und auch sagen die, was haben wir im Prinzip bei Punkt 1 auch, die unabhängigen Abgeordneten. So, da haben wir ja, auch klar, gewisse Probleme mit, aber dass man, also ich finde es halt eine wunderbare Leitlinie und sogar, also ich habe mir überlegt, so eine Reihe jetzt freiheitlich-demokratische Grundordnung im Hinblick auf Nachrichtendienste, wie kann man die sozusagen dort konkretisieren. Und zum Beispiel kann man jetzt aus den Dingen, also aus dem Recht auf Ausübung einer parlamentarischen Opposition, kann man sagen, für Nachrichtendienste daraus ableiten, dass auch die Opposition angemessene Rechte haben muss bei der Kontrolle der Nachrichtendienste und den Zugang zu den Informationen, die die Nachrichtendienste sammeln. Das heißt, sozusagen der Take muss irgendwie für alle da sein und nämlich auch für die Opposition. Ja, so, das heißt, das ist sozusagen FDGO, kann man sagen, hier kann man hernehmen und sagen, deswegen brauchen wir halt dort mehr Transparenz, mehr sozusagen Gleichverteilung. Dann
Transparenz ist ein wichtiger Aspekt, der hier auch nicht drinsteckt in der Formulierung.
Dann Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber der Volksvertretung ist ja auch, wie gesagt, wichtiges Prinzip der freiheitlich-demokratischen Ordnung und dementsprechend halt brauchen auch Volksvertreter einen umfassenden Auskunftsanspruch gegenüber der Regierung und insbesondere im Bereich auch der Nutzung der Nachrichtendienste. Dann das ganze Thema Recht auf freie, gleiche, geheime Wahlen und Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft. Daraus lässt sich auch wiederum ein Anspruch auf Kontrolle der Sicherheitsbehörden und auch durch die Öffentlichkeit wiederum herleiten und auch wieder Transparenzanspruch an der Stelle und insbesondere auch Transparenzanspruch bei der Polizei, weil die das Gewaltmonopol innehat. Das heißt, man sagt irgendwie, mehr FDGO heißt halt irgendwie auch gleichzeitig mehr Kontrolle der Polizei, wenn man das will. So, dann Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten entspricht auch eigentlich dem Geist der FDGO, weil Gefahr von Machtmissbrauch so. Und dann kann man ebenfalls sagen, jetzt hier die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte, kann man auch und sollte man auch bestimmte Dinge attackieren, wie zum Beispiel die Beschränkung, also in Artikel 10 des Grundgesetzes, was da 68 reingekommen ist, ist die Möglichkeit von einer Benachrichtigung von Personen endgültig abzusehen, wenn sie abgehört worden sind.
Das ist nicht
und das ist meiner Meinung nach auch ein Ding. Und
das widerspricht sogar ganz massiv. Wenn du dieses Recht auf Funktionieren und Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit von IT-Systemen ist ja abgeleitet aus der Menschenwürde direkt. Wenn du aber nicht mehr auf deine IT-Systeme setzen kannst, weil die möglicherweise alle verwandt sind, wird natürlich dann direkt die Menschenwürde schon verletzt. Deshalb ist das natürlich ganz wichtig an der Stelle, ja.
So, und wie gesagt, jedenfalls war dann halt eher so mein Ansatz zu sagen, hey, lass uns die freiheitlich-demokratische Grundordnung hernehmen und gucken, wie wir mit der im Rücken einfach, weil die bietet genügend Flexibilität. Und da muss
auf Geheimdienste auf jeden Fall.
Und da muss man nicht, irgendwie das heißt, das Kind mit dem Bade ausschütten, wie gesagt, wir hatten es ja schon, aber sozusagen Konzentration von Sicherheitsbehörden. Ich meine, andere Geschichte auch, ich meine, was ist nach 9/11 in den USA passiert? Man hat halt auch versucht, dort statt vielen Geheimdiensten das Department of Homeland Security zu gründen und irgendwie alles auch zu zentralisieren. Mhm. Und
da gibt es auch diesen National Director of Intelligence, also ja, nochmal den, auch einen.
Den gab es aber, glaube ich, schon.
Den gab es vorher schon?
Schon immer. Der Punkt ist, dass das halt eigentlich wollte, war der Plan in den USA, den einen Supergeheimdienst zu schaffen. Mhm. Da hat aber die CIA gesagt, nö. Mhm. Und einige andere auch, sodass man, es war so ein bisschen in Deutschland, war ja ursprünglich auch die Idee, hier zu zentralisieren, speziell auf Bundesebene. Mhm. Und eigentlich Bundespolizei und Kriminalamt eine Bundespolizeibehörde zu machen, so was aber dann auch an den Organisationen selbst auch gescheitert ist.
Das ist ja auch vorteilhaft. Es gab ja diesen Roman da von John le Carré, den ich auch immer wieder empfehle. Deutsch heißt der, glaube ich, sind nicht Marionetten oder sowas auf Deutsch?
Ist das der in Deutschland spielt?
Wanted Man, ja, der in Deutschland spielt. Mhm. Die spielen ja fast alle irgendwie auch teilweise in Deutschland bei John le Carré. The Most Wanted Man, der spielt da komplett in Hamburg. Und da geht's ja, da gibt es ja diesen Chef da, diesen Sicherheits-, also Geheimdienstchef, Bachstein, glaube ich, oder Beckstein, ich weiß nicht, Beckstein, glaube ich sogar, der da versucht, der halt sozusagen die Aufgabe hat, die Geheimdienste zusammenzuführen zu einer Superbehörde, also auch nach 9/11. Was ja dann tatsächlich dazu führt, also viele, also das Problem, ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen, weil dann die Spannung weg ist, wenn das noch jemand lesen will, aber es ist natürlich schon so, dass die Probleme, die so viel kann man ja sagen. Die Probleme, die eine wichtige Rolle spielen in dem Roman, rühren eben daher, dass die Geheimdienste eben diese Superbehörde gründen wollen und natürlich jetzt auch irgendwie legitimiert sein wollen. Also sie wollen was tun. Und das führt dann dazu, also ein Teil der Probleme ist sozusagen selbst gemacht.
Ja, gut, da kann ich aber definitiv nur sagen, dass sowohl Verfassungsschutz wie auch Polizei sicherlich es nicht nötig haben, sich irgendwie Arbeit zu beschaffen, sondern es ist tatsächlich eher so, dass das Dunkelfeld in allen Bereichen, also es ist nicht nur so, dass wir nicht nur keine flächendeckende Überwachung haben, beziehungsweise ist ja auch immer auch gerne mal vorgebracht, die Polizei soll erst dann eingreifen, wenn Verbrechen begangen werden. Tatsächlich, ich der Meinung, wird aber in ganz, ganz vielen Bereichen werden die meisten Verbrechen entweder überhaupt nie zur Anzeige gebracht, bekommt keiner mit. Und in dem Moment, wo man anfängt, wirklich nachzuforschen oder wenn Sicherheitsbehörden sich an die Arbeit machen, dann finden sie in diesem Dunkelfeld hinreichend viele Dinge, die sie bekämpfen könnten. Insofern gibt es
ja, da. Ja, gut. Also, da müsste man sich das wirklich mal bei John le Carré ansehen. Klar, auch da, da gibt es halt eben auch Leute, bei denen es möglicherweise sinnvoll ist, sie zu überwachen. Aber was dann da an Eigendynamik raus entsteht, ist halt schon ein bisschen verstörend. Ja, ohne, dass ich jetzt zu viel verraten will. Oder eine andere Sache, ich weiß nicht, ob du den neuesten Roman von Daniel Suarez schon gelesen hast. Den habe ich gerade angefangen. Ich bin noch nicht so weit. Influx heißt der.
Nee, habe ich noch nicht.
Und da gibt es auch ein Problem. Nämlich, das hast du vorhin praktisch angesprochen mit der CIA, dass die sich da nicht zusammenlegen lassen wollte. Das ist genau, als Nebenhandlung kommt das dort auch vor. Dort geht es ja vor allen Dingen um das Bureau of Technical Control, die halt das ist also eine Geheimdiensteinrichtung aus den 60er Jahren, die sozusagen Fortschritt verhindern soll. Und die guckt halt, wenn irgendein Wissenschaftler eine sagenhafte Erfindung gemacht hat, dann wird der einkassiert. Mhm. Und dadurch kriegt diese Behörde natürlich unheimlich viel Know-how, mhm. auch technisches Know-how. Und eine Nebenhandlung ist, dass tatsächlich die neu gewählte nationale Sicherheitsdirektorin oder Intelligence- oder Geheimdienstdirektorin versucht, diesen aus dem Ruder gelaufenen Geheimdienst wieder einzufangen. Und das geht halt nicht, weil der das nicht mit sich machen lässt.
Ja.
Und das ist natürlich tatsächlich eine Anspielung vielleicht darauf, dass man auch sonst im Grunde gegen die Geheimdienste wenig machen kann, weil die in der Regel sehr, sehr mächtig geworden sind und so einen Staat im Staat gegründet haben.
Ja.
Das gut, muss vielleicht das in Deutschland nicht stimmen, aber ich könnte mir schon das vorstellen, dass das anderswo eine Rolle spielt.
Inwieweit das in den USA vielleicht der Fall ist, vermag ich tatsächlich nicht zu beurteilen. Da ist eher, ich meine, in den USA militärisch-industrielle Komplexe hat ganz andere Dimensionen, ja. Auch als hier, wenn man sich das anguckt. Das ist schon unglaublich. Für Deutschland kann man sagen, jede Behörde, wirklich jede, so, die kriegt das Geld einfach vom Staat und das sogar das Parlament muss das Ganze beschließen und sagt, Beispiel in Berlin, Zerschlagung des Landesamtes für Verfassungsschutz, die Politik, wenn sie will, so und wenn da Dinge schieflaufen oder Dinge außer Kontrolle laufen, dann gibt es da, wie gesagt, also diese Mehr von wegen Geheimdienste seien nicht kontrollierbar, halte ich nach dem, was ich gesehen habe, wirklich für kompletten Quatsch. So, ja, die, also es sei denn, sie haben irgendwelche geheimen, also in Ländern, vielleicht weiß ich nicht, in Ägypten, wo das Militär dann irgendwie seine eigenen Fabriken und seine eigene Wirtschaft und sein eigenes Geld und so. Aber in Deutschland, die werden alle aus dem Landeshaushalt bezahlt. Das sind alles Staatsbedienstete so. Und ja, da ist nichts mit irgendwie außer Kontrolle, sondern die machen entweder das, was im Gesetz steht.
Also ich möchte dann doch nochmal auf ein Beispiel dich ansprechen. Mhm. Also wir wissen ja inzwischen, dass der Staatstrojaner angewendet wurde zuerst von den Geheimdiensten und erst später von den Kriminalämtern und dann erst wurde daran gearbeitet, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Also war es schon so, dass die Geheimdienste die ersten waren, die da im grauen Bereich oder im halblegalen Bereich aktiv geworden sind.
Gut, von welchen konkret sprichst du jetzt? Von welchen Geheimdiensten meinst du jetzt in Deutschland?
In Deutschland, ja. Und die haben doch angeblich schon Quellen-TKÜ gemacht, als das noch nicht legal war.
Also gut, auf Bundesebene vermutlich, wenn man da anfangen würde zu bohren und auszumisten, würde man vermutlich schon irgendwie komische Dinge finden. Ist jetzt gesagt, eine reine Vermutung, ohne dass ich da jetzt irgendwie konkrete Hinweise habe, aber einfach bei der Größe.
Ja, so, eine Größe. So.
Aber wie gesagt, was ich gesehen habe, so, das muss ich sagen, es ist eher das genaue Gegenteil. Also es sagt nach meinen direkten Erfahrungen, wäre das unvorstellbar, dass irgendwie eine Behörde sich dort Beamte ihren Dienstherrn widersetzen. So, und, okay, ja. Und vor allem im Sicherheitsbereich. So, das ist, ja. Also.
Ja. Gut, das ist ja schön. Also, das klingt ja. Also, du ziehst insgesamt ein positives Fazit. Also, du sagst also, eigentlich alles in Ordnung.
Alles in Ordnung. Es ist jetzt, gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen, sondern es gibt eine ganze Menge Arbeit, eine ganze Menge zu tun. Und natürlich auch, ich meine, die Bedrohungen verändern sich, die Rahmenbedingungen verändern sich so mit auch, was weiß ich jetzt, ja, NSA und der ganzen Digitalisierung und Sicherheit wird auch immer teurer. Mhm.
Ja.
So, es gibt einen hohen Rationalisierungsdruck auf die Sicherheitsbehörden. Und das Ganze ist in ständiger Bewegung. Und natürlich ist die Frage, wohin entwickelt sich das Ganze, weil es bleibt nicht stillstehen. Und da ist es eben schon wichtig, dafür zu sorgen, dass da wie keine Fehlentwicklungen eintreten, sondern dass sich das schon in eine Richtung entwickelt. Da habe ich, was die Grundrechte angeht, habe ich in dem Rahmen jetzt auch meiner Tätigkeit gelernt, gibt es halt dieses schöne Prinzip der praktischen Konkordanz, was ich einfach großartig finde, was halt besagt, dass wenn Grundrechte im Konflikt stehen, dass man diesen Konflikt so möglichst lösen sollte, dass jedes dieser Grundrechte zur optimalen Geltung kommt. Das heißt, dass man jetzt in dem konkreten Fall jetzt nicht sagt, hier die persönliche Freiheit geht jetzt über alles. Es gibt in dem Sinne keine Supergrundrechte. Das gilt aber sowohl, also es gibt kein Supergrundrecht auf Sicherheit, wie es ja mal postuliert wurde.
Das gibt aber gar nicht als Grundrecht.
Ja, aber es gibt indirekt im Prinzip schon das Recht auf halt unversehrt, körperliche Unversehrtheit und auf Leben ist im Prinzip ein Grund, also ein wenn man so will, ein Recht auch auf Sicherheit. Worauf mir es ankommt, weil gerade bei uns in der Partei natürlich und ist es eher so, dass sozusagen Freiheit über alles und das mit der Sicherheit ist ja alles irgendwie total übertrieben und wir brauchen gar nicht so viel davon, wie die anderen, wie die ganzen Rentner wollen.
Also ja, klar.
Jetzt ein bisschen,
das ist auch schon die Haltung und die ist auch vielleicht gar nicht so falsch. So.
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, bin ich jetzt ein bisschen mehr in der Mitte gelandet und bin tatsächlich jetzt der Meinung, so wie wir uns zu Recht sozusagen über das Supergrundrecht auf Sicherheit echauffieren, was da manche postulieren, so ist es, glaube ich, ebenfalls unredlich zu sagen, die Sicherheitsbedürfnisse oder Bedenken wischen wir mal jetzt komplett beiseite und wir wollen halt Freiheit in Reinstform haben. Da muss ich sagen, war ich gezwungen, das aus verschiedensten Gründen zu relativieren. Und nach dem, was ich gesehen habe, bin ich manchmal ganz, ganz froh, wie gesagt, dass es bestimmte Sicherheitsbehörden gibt, die bestimmte Leute im Auge behalten. Und vor dem Hintergrund nur finde ich, was wichtig ist, dass man nicht diesen aus Kostengründen, diesen Trend zur flächendeckenden Überwachung und alles ins Vorfeld verlagern, den halt zurückzudrängen und auf der anderen Seite aber nicht jetzt spezifische Maßnahmen unmöglich zu machen, die bei Vorliegen bestimmter Umstände ich tatsächlich für sinnvoll halte. So dass, wenn man so unterm Strich jetzt als die Richtung, also das System verbessern, irgendwie trendschärfer zu werden und irgendwie Freiheit wie es so schön heißt, grundrechtsschonend.
Gut, ja, schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Und dann gerne bei Gelegenheit wieder.
Ja, ja. Ich werde, ich werde demnächst auch einiges schriftlich veröffentlichen dazu,
ein bisschen mehr die
Details, irgendwann in den nächsten Wochen, denke ich. Ja. 50, 60 Seiten ungefähr werden
das. Boah, dann gibt es viel zu lesen. Na, dann ist es vielleicht leichter, diesen Podcast zu hören. Da kannst du auch darauf verlinken. Ja, vielen Dank nochmal und tschüss.
Okay, tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.